Tacho, da sind wir, die Beleuchteten. Oh Gott. Die Beleuchteten Brüder, Benny und Tim. Tim und Benny, hallo.
Hallo.
Timchen.
Ich begrüße euch alle.
Wir sind Benjamin Timchen zusammen.
Benjamin Timchen?
Ja. So wie Benjamin Blümchen.
Zusammen sind wir Benjamin Timchen.
Ja.
Wir sind ab heute nicht mehr die Beleuchteten Brüder.
Wir haben uns eben umbenannt.
Benjamin Timchen.
Das sind die Wochen der großen Veränderung. Letzte Woche ist der Pausenjingle erneuert worden.
Ja.
Und heute der Name. Nun, herzlich willkommen zu dieser Folge, die eine besondere wird oder auch nicht. Es ist mal so.
Es ist eine Wundertüte.
Hit and miss. Ich habe die letzte Folge gehört und dachte mir so ungefähr bis eine Stunde 20, die ist echt gut.
Und dann kommt die Pause.
Und dann kommt der Rest.
Da muss ich sehr lachen. Das ist die Quatsch nach der Pause, ne?
Ja.
Da habe ich mir den Bauch gehalten, wirklich. Ich fand das sehr, sehr lustig, was danach kam.
Ich fand das beim Aufnehmen auch sehr lustig, aber da war es mal anders als sonst, wo man so manchmal, wie du schon oft gesagt hast, denkt, nach dem Aufnehmen war jetzt nicht so gut und dann ist es doch ganz gut. Da war es umgekehrt.
Ja, schade. Aber immerhin 50%
mehr,
war gut.
Mehr als 50%.
Nein, 50% der Zeit, die du mit diesem Teil der Folge verbracht hast, war gut, nämlich der Live-Teil.
So, ja, richtig. Heute ist der 17.05.
19.11.
19.11, morgen ist der sogenannte Herrentag und ich weiß nicht, ich habe es bestimmt letztes oder vorletztes oder vorvorletztes Jahr schon mal gesagt. Ich habe das noch nie irgendwie begangen, diesen Tag.
Ich schon. Morgen ist Himmelfahrt, vor allem.
Auch das.
Jesus geht gen Himmel.
Damit habe ich auch noch nichts zu tun gehabt bisher, außer dass jetzt frei ist. Morgen ist Feiertag.
Ja, und dann durften die Päpste ran, weil es niemand mehr auf Erden gab.
Schon wieder geht es um die Päpste. Lass uns das schnell beenden.
Okay, der Herrentag, da müssen wir auch nicht drüber sprechen.
Nein, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Danke. Ich habe morgen frei.
Und du hast seit einigen Tagen schon eine sturmfreie Bude.
Ich habe eine sturmfreie Bude, was sehr besonders für mich ist,
ja,
weil ich einen ganz anderen, auch anders als sonst, wenn ich alleine war, Rhythmus finde. Einen anderen Schlafrhythmus und vor allen Dingen einen anderen Essensrhythmus. Ich esse viel weniger und zu ganz anderen Zeiten und das tut mir gut.
Hast du nicht mal gesagt, als du das jetzt nicht aktuellste, sondern das mal davor beim Check-up warst,
ja,
dass da auch mal gewogen wurde und du,
ja,
irgendwie schockiert warst und die Ärztin fragte erst, ob du verheiratet bist und dann, ja, aber schon so und so lange und dann die Frage, haben sie Kinder und dann,
ja,
ah, ja, alles klar.
Ja.
Das kannst du verstehen, warum sie das
kaum
gefragt hat.
Sind Frauen und Kinder weg, werde ich schlank und lang. Lang und rank und schlank.
Ja, das ist gut zu wissen, weil sollten die mal irgendwie für immer weg sein, dann kannst du dich wieder leichter in Shape bringen für, mhm, die Frauen.
Das wäre doch mal eine Diät.
Die
Familie,
die Familie ist weg. Diät.
Wirklich, ich esse einfach ständig, wenn die da sind. Weil die irgendjemand hat immer Hunger und dann isst man ja schon irgendwie mit und dann man ist einfach so in diesem Rhythmus mit drin.
Nicht die FDH, sondern die FIW Diät.
Friss im Wahn.
Familie ist weg.
Ach so.
Friss im Wahn ist, wenn sie da ist.
Ja.
Friss im Familienwahn. Das ist das Gegenteil. Wobei, das ist ja hier Fun Fact, Diät wird ja im allgemeinen Sprachgebrauch immer nur so verwendet, als wäre es das Ziel abzunehmen. Aber eine Diät ist einfach eine per Definition Ernährungsumstellung.
Ja.
Das heißt, wenn du stark untergewichtig bist und dann gezielt hochkalorisch isst, ist es auch eine Diät.
Diät, ja. Interessant. Nachvollziehbar und interessant. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen zu Familie ist weg. Ich habe so viel Zeit. Das ist unfassbar, was ich am Tag mache und schaffe. Und es ist immer noch Rest vom Tag da. Menschen ohne Kinder, das ist für mich kaum noch vorstellbar. Und ich weiß gar nicht genau, warum, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit in Action bin.
Kannst du jetzt ein bisschen besser nachvollziehen, warum ich völlig problemlos gerne unter der Woche so früh ins Bett gehe? Weil ich habe schon viel erlebt zu dem Zeitpunkt. Viel geschafft, viel gemacht.
Weil du kommst ja, bist ja trotzdem erst relativ kurz von der Arbeit wieder da.
Das geht.
Und dann, kann ich nicht nachvollziehen.
Schon so 6 Stunden.
Mache ich jetzt ja auch nicht, wo ich alleine bin. Ja, aber das reicht irgendwie. Also weiß ich nicht.
Mir reicht das. Ich habe nicht so viel vor. Ich hänge gern rum. Das kann man auch.
Könntest hier rüberkommen und Podcast aufnehmen, statt zu schlafen.
Ja, nee.
Aber guter Schlaf ist wichtig und gut.
Genau, das ist wichtig für mein Wohlbefinden. Ich habe morgen auch frei. Das ja. ist stark.
Wie geht's dir denn damit?
Mir geht's ganz fantastisch. Ich hatte diesen ganzen Tag über schon so absurd gute Laune ohne Grund.
Habe ich gemerkt, was du so geschrieben hast.
Ja, ich habe gut gelaunt geschrieben. Das liest du raus. Das ist ganz schön. Das ist ein Zeichen dafür, dass du mich gut kennst.
Ja. Und wir haben eben Musik gemacht.
Auch das war schön.
Das war auch wirklich schön. Und das war's. Das war, wie es uns geht. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Top 2. Die Shownotes drängen schon für den nächsten Timestamp.
Und was steht da?
Da steht die Band Blond. Darauf wartest du jetzt schon so lange. Ich habe schon 7-mal versucht, irgendwas dazu zu sagen. Du hast mir immer den Mund verboten,
ja.
weil du sagst, das muss in den Podcast.
Ja, weil wir in der letzten Folge darüber gesprochen
haben. Es ist also ein Callback.
So ist es.
Aber ich möchte unsere ZuhörerInnen auch nicht zu lange mit detaillierten Musikanalysen langweilen. Ich kann nur sagen, dass ich überraschend angetan bin von der Band, weil ich ein bisschen etwas anderes erwartet hatte. Ich hatte gedacht, dass es ja relativ einfach ist in der jetzigen Zeit, eine Band zu haben, die über alte weiße Männer singt und so sehr thematisch unterwegs ist und sehr aktuell unterwegs ist, weißt du? Und dann ist da aber, das ist dann okay für das Thema, aber das ist für mich sozusagen als Musik nicht so spannend. So ähnlich habe ich das damals auch bei Billie Eilish gehabt, weil ich gehört, das ist so ein Phänomen und das ist so Jugendkultur und so.
Den Vergleich hast du in der letzten Folge schon angestellt.
Und habe dann festgestellt, ist gut. Und ich finde, Blond ist mega doll, auf jeden Fall trotzdem eine Zeitgeist-Band, die, wie du gesagt hast, gute Hooks hat und gute Popmusik macht, die aber wahrscheinlich außerhalb des Kontextes und des Humors, der auch in den Texten steckt, jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die möchte ich in 10 Jahren auch immer noch hören und dann so, finde ich, feiere ich das voll ab. Aber ich glaube, du hattest ja gesagt, dass du nicht so ganz weißt, du bist nicht so richtig die Zielgruppe.
Genau.
Und wie das ist, wenn man da so irgendwie zu so mitsingt und eigentlich nicht so richtig dazugehört und wie das auch ist, wenn man auf ein Konzert geht. Und da habe ich zum einen gedacht, die haben ja auf jeden Fall ein Lied für dich geschrieben mit dem letzten Track der aktuellen Platte, wo sie da über einen Mann singen,
der heimlich blond hört. Du musst dich nicht
schämen. Du musst dich nicht für unsere Musik schämen. Ja. Wo ich gedacht habe, da haben sie doch schon alles damit gesagt. Das reicht doch. Und auch wie bei Billie Eilish, wo ich das auch ja gedacht habe, das ist sozusagen gar nicht meine Generation und so. Ich glaube, dass diese Musik deswegen gut funktioniert, weil Rockmusik, also gute Rockmusik hat irgendwie häufig ein bisschen Druck hinter und was zu sagen.
Mhm.
Und männliche Rockbands in Deutschland haben es vielleicht manchmal ein bisschen schwer, weil das entweder ausgelatschte Pfade sind oder so. Und jetzt hast du, also zum Beispiel habe ich damals schon gedacht, wenn Farin Urlaub als gesetzter Herr irgendwann so kraftvolle Polit-Songs schreibt, dann habe ich dem das irgendwie immer nicht mehr so richtig abgenommen. Da war nicht so
deine Schuld?
Sowas wie deine Schuld. Da war für mich nicht so richtig Druck hinter, das war nicht so richtig authentisch. Trotzdem guter Song.
Nicht weil, authentisch.
Ja, weil es ist auch nicht gefaked, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass man das Gefühl hat, da ist einfach ein Typ, in dem was tobt und aus dem was raus muss. Sondern der ist halt ein entspannter, abgesicherter Dude, der einfach als Job Musik macht und solche Texte gut schreiben kann. Aber das ist nicht dieses. Aber
er kann ja trotzdem Wut und Leidenschaft in sich spüren, unabhängig
ja, vom Reichtum. Das ist gerade, deine Schuld ist so ein hochproduziertes Ding und ich hatte dieses Empfinden auf jeden Fall
ja.
häufiger. Und jetzt okay. bei Blond habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall ein Bereich und ein Thema, wo du in Deutschland im Jahr 2023 als junge Band authentisch Ärger, Wut, Druck, Energie hinterstecken kannst. Und deswegen funktioniert das einfach als gute Rockmusik.
Mhm.
Und deswegen ist es für mich auch erfrischend zu hören, so eine Musik, die sich für mich so anhört, wie als ich 20 war und entsprechend irgendwelche druckvolle Rockmusik gehört habe. Und deswegen muss ich mich gar nicht damit identifizieren oder nicht dazugehören oder so und kann das trotzdem gut finden und anerkennen. Und
weil du dich auch selber darin wiedererkennen kannst, als du in dem Alter gewesen bist?
Ja, ich kann mir gut vorstellen, ich hatte ja auch schon mal gesagt, irgendwie, wo sind eigentlich die Hype-Bands heute, die irgendwie auf Festivals auftreten, wo man das Gefühl hat, da kann sich ein Teil der Jugendkultur hinter versammeln, weil immer nur die gleichen Bands auf den Festivals auftreten. Und das ist so eine Band, wo ich das Gefühl habe,
die haben jetzt noch nicht die Größe. Die haben sehr sympathisch bei Instagram mega abgefeiert, dass sie es auf Platz 14 der Albumcharts geschafft haben mit so einem, ich vermute, selbst gebastelten Award, wo eine große 14 draufsteht. Und was sie übrigens auch gemacht haben, und das hat mich, ich hatte es beim letzten Mal schon kurz angesprochen, ich habe diese Band schon sehr früh schon mal live gesehen, noch vor der Pandemie. Und da haben sie mich nicht so mitgerissen. Ach Mann, wo wollte ich denn jetzt drauf hinaus? Ich bin jetzt gerade völlig in Bann gezogen davon, dass du gerade Knallsoße geöffnet hast. Und ich war fest davon überzeugt, dass du sie wegballerst. Hast du aber gar nicht.
Nee, ich wollte das
ganz dezent.
Dezent machen, aber jetzt hast du meine Bemühungen untergraben.
Ja, weil ich so doll darauf gewartet habe, dass ich jetzt völlig meinen Faden verloren habe. Na, ist ja jetzt auch vielleicht gar nicht so wichtig. Ach so, doch, jetzt weiß ich es wieder.
Hallo, liebe Zuhörerinnen.
Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder, nach der Pause.
Was mich jetzt ganz aktuell auf die so ein bisschen gebracht hat, war, die haben eine richtig coole kleine Mini-Tour ausschließlich in Hamburg und Berlin gemacht zum Pre-Listening des Albums. Und da haben sie Hallenbäder gemietet, hier in Hamburg das Festland in Altona. Das sogenannte Dinosaurierbad.
Ja.
Und dann haben sie die Leute da eingeladen, die Lust hatten und sich bewerben konnten, glaube ich. Und dann lief das Album aber nur unter Wasser. Also über Wasser nicht, aber wenn du deinen Kopf unter Wasser gemacht hast, hast du das ganze Album einmal anhören können. Da sind fantastische Bilder entstanden, wie 60 Menschen auf Poolnudeln im Hallenbad sind und mit dem Kopf unter Wasser sich das Album anhören.
Gute Idee.
Fand ich cool.
Und also bei dir geht es ja immer super schnell damit, dass du dich sehr mit sowas identifizierst und dass du in so eine Art Fansein reingehst und dass du schwärmst. Du hast letztes Mal gesagt, du hast dich ein bisschen verliebt in eine Band. Und das habe ich halt nicht.
Überraschung.
Und es ist mir auch, also da kann ich auch verstehen, dass du ein bisschen mehr in diesem Zwiespalt bist, dass das irgendwie nicht so richtig eigentlich für dich ist und so, aber irgendwie findest du es toll und willst da Teil von sein. Und ich kann mir das tatsächlich einfach aus der Distanz angucken und mich daran erfreuen, dass die coole Songs machen. Und einige Sachen finde ich auch wirklich, also es ist ein bisschen sehr explizit und die Themen so, aber ich finde, die sind smart genug und intelligent genug und witzig genug, dass man nicht das Gefühl hat, da sind die einfach irgendwie mit ihrer gesellschaftspolitischen Botschaft und dem Zeigefinger und spulen das so runter und spielen dazu vier Akkorde-Songs. Die haben einfach wirklich Spaß dabei und das merkt man. Und ich finde, einer der besten Songs, finde ich, die mich richtig rühren, ist dieser Song, wo sie über Judith Holofernes singt.
Ja.
Und wie sie sich von Judith Holofernes verstanden fühlt.
Und Lafitte.
Ja, richtig. Und das finde ich total schön. Also irgendwie sind da so ein paar Sachen drin, wo du das Gefühl hast, es ist nicht nur, wir reiten jetzt diese Männer sind scheiße Nummer, sondern die haben einfach verschiedene Themen und sind lustig und sind gute Leute und macht Spaß.
Ja, das ist glaube ich auch so. Ich möchte noch eine Zusatzinformation geben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das schon mal vor vielen Folgen irgendwann mal erwähnt habe. Wenn nicht, hole ich das jetzt nach. Es gibt das Handbuch bzw. Hörbuch der sexualisierten Gewalt. Habe ich darüber schon mal erzählt?
Glaub nicht.
Da wurde ich vor bestimmt 2 Jahren oder so schon mal von unserer lieben Hörerin Eileen draufgestoßen. Liebe Grüße.
Hallo Eileen.
Hi. Das kann man sich bei Spotify anhören. Und ich hatte das durchaus damals so als Information abgespeichert, aber ich habe das jetzt die ganze Zeit nicht verbunden, bis ich jetzt wieder zufällig drauf gestoßen bin. Das ist von der Band Blond initiiert.
Mhm.
Und da das ist im Grunde ursprünglich mal eine Kunstausstellung gewesen. Da war das kein Handbuch und auch kein Hörbuch, sondern ein Häuschen der sexualisierten Gewalt. Und das wurde prominent in Chemnitz und später nochmal beim Reeperbahn-Festival in Hamburg öffentlich ausgestellt. Und da konnte man reingehen und da waren 69 unterschiedliche persönliche Erfahrungen unterschiedlicher Menschen aufgeschrieben, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Und da ist eine große Bandbreite von, ich sag mal, dem klassischen Catcalling, irgendwie auf der Straße irgendwie unschön angesprochen worden oder so. bis hin zu tatsächlicher körperlicher Übergriffigkeit. Also da ja, muss man schon ein starkes Nervenkostüm für haben, wenn man sich das anhört. Aber das ist ganz, ganz, ganz toll. Und beim Hörbuch ist es so, dass diese verschiedenen Geschichten anonymisiert von verschiedenen Leuten vorgelesen werden, teilweise von der Band Blond, von einer anderen Band, von Powerplush, von Bikini-Kommando, Felix Kummer selber liest auch ein Kapitel. Diese Geschichten sind alle so zwischen einer und zwei, drei Minuten lang.
Ja.
Und das ist eine ganz extrem doll und ernst gemeinte Empfehlung, weil man gerade als Mann, wenn man sich das anhört, man so von Geschichten hört, die man selber so oder so ähnlich erlebt hat und teilweise auf der anderen Seite stand, ohne das vielleicht auch in dem Moment sich bewusst gemacht zu haben. Das hilft aber ganz doll beim Sensibilisieren und auch beim Selbstreflektieren, an welchen Stellen man vielleicht selbst ungewollt sexualisierte Gewalt ausgeübt hat.
Ja.
Und es ist nahezu, also ich halte es für fast ausgeschlossen, dass Menschen unserer Generation, Männer vor allem unserer Generation, sich davon komplett freimachen.
Mal gucken. Ich höre mir das mal an und ich erstatte Bericht. Ich führe eine Strichliste.
Also
wie oft ich mich wieder
melde. Ich kann nicht mit Sicherheit behaupten, dass nicht auch eine solche Geschichte von mir handeln könnte. Und das ist ein Gefühl, oh, das ist super schwierig auszuhalten, so aus mit meiner jetzigen Einstellung und meiner jetzigen Sensibilität für diese Thematik.
Ja. Ja, weißt du, was noch schwerer auszuhalten ist?
Na?
Opfer von sexualisierter Gewalt zu sein.
Richtig. Du hast zu 100% recht und geil, dass du mich, also jetzt ganz ernsthaft, mich darauf aufmerksam machst, dass ich quasi mich zum Opfer mache, obwohl ich bestimmt mal Täter war.
Ja.
Also möglicherweise waren es auch Situationen, die wiederum von der anderen Seite in dem Kontext nicht so wahrgenommen wurden, aber sie hätten so wahrgenommen werden können,
ja.
Und vielleicht wurden sie es hoffentlich nicht.
Aber ich finde das, also, das war natürlich gerade eine Steilvorlage, aber es ist ja trotzdem so, davon handelt ja auch ganz viel von der aktuellen Diskussion, dass es hart und schwer ist für Männer, sich da dem zu stellen und auseinanderzusetzen, weil es ja auch viel mit Selbstbild zu tun hat,
ja.
Und mit wo steht. Na klar, also das muss man gar nicht immer in die Waagschale werfen. Sehr interessant.
Ich habe neulich, das ist jetzt nur.
Aber warte mal, findest du das nicht total cool, dass du mir einen Podcast in Band fließt und ich höre die? Das
ja,
ist das super ungewöhnlich,
doch,
oder
das
nicht?
Das ist super ungewöhnlich.
Das war auch tatsächlich nur deswegen, weil ich gerade hatte den Podcast gerade gehört.
Ja.
Dann war der zu Ende. Das war die letzte Folge. Ich bin selten so aktuell damit mit dem Hören. Und dann dachte ich, höre ich doch gleich mal rein. Und weil ich aktuell meinen Handyvertrag nach vielen Jahren geändert habe, muss ich mir auch einen Arsch scheren, um Spotify. Ich habe es nicht runtergeladen, sondern kann einfach die Bandwidth nutzen, die mir zur Verfügung steht.
Bandwidth. Geil. kannst du denn bestätigen, was ich gesagt habe, dass so das letzte Drittel so ein bisschen ausgefranst ist mal wieder?
Ich fand's wirklich lustig.
Okay, gut.
Ach, du hast den Bauch gehalten beim Hören,
ja,
gar nicht beim
Machen.
Ich wollte dir noch schreiben, dass ich das nach der, also das war ein, ich hatte tatsächlich Sorge, dass die Folge aufgrund des Faxes insgesamt ein bisschen schlimm ist.
Ich denke, das hätten wir einen Fax bekommen.
Bis zur Pause war das gar nicht. Das war einfach eine gute Folge.
Mhm.
Und nach der Pause merkte man es doll, aber ich fand es lustig. War eine gute Unterhaltung.
Okay, also wenn wir saufen, sind wir gut. Deswegen ist die Knallsoße wieder offen. Ich wollte gerade sagen, ich hatte neulich einen schönen Gedanken gehört, den ich auch in einem anderen Podcast gehört habe. hat mir eine neue Perspektive eröffnet. Und zwar ging es dabei thematisch so um die Boomer-Generation und wie die sich gegen Klimaproteste positioniert und so weiter. Was lachst du?
Habe ich gerade eine geile, muss ich mir merken, eine gute Geschichte gehört von der CDU-Ministerin.
Okay, ich ganz kurz, dann darfst du. Und zwar, dass man sich, also natürlich sind Leute wie Ulf Poschert und Co. Arschlöcher. Das ist unbenommen, möchte ich sagen. Aber man muss sich auch mal vorstellen, die sind ihr Leben lang aufgewachsen mit der Message, mit der gesellschaftlichen Message und vielleicht auch familiär und im Freundes- und Bekanntenkreis. Du musst was leisten und wenn du was geleistet hast, dann darfst du dich verwöhnen, indem du deine persönliche Freiheit durch die viele Arbeit dir verdient hast. Und dann kannst und sollst du die auch ausnutzen, weil früher hatten wir sowas nicht. Jetzt hast du die Möglichkeit und du musst, das bist du der Vorgängergeneration schuldig, die irgendwie im Elend lebte zwischenzeitlich und gehungert hat und was weiß ich. Im Krieg natürlich. Und jetzt sagt man dem plötzlich, ja, okay, das, worauf ihr euer Leben lang hingearbeitet habt, das geht so nicht mehr, weil wir haben jetzt gerade ganz andere Probleme und ihr müsst euch davon verabschieden, womit ihr 50 Jahre und 60 Jahre
seid. Ja, das meine ich ja gar nicht auch mit Harvey Weinstein und all diesen Leuten.
Ja.
Aus deren Sicht sind die ja wahrscheinlich im Vergleich zu dem, was vor denen gekommen ist, geradezu liberal, tolerant, offen und so.
Ja, aber ich
und jetzt wird denen gesagt, ihr dürft das nicht, was ihr immer dachtet, was selbstverständlich ist.
Ich möchte aber den Harvey Weinstein-Vergleich ein bisschen wegschieben.
Okay, das ist
ein bisschen krass.
Aber es ging, glaube ich, auch nicht nur um Harvey Weinstein, hattest du reingefallen, es ging mir um andere Leute, die sozusagen das gewohnt sind, dass sie als Männer einen gewissen Zugriff auf Macht, Privilegien und sonst was haben.
Ja.
Ja. So, geht ja, immer ja, nicht ja, hin bis zum Menschenhandel und Rape und was auch immer da noch. Und das, also das kann ja alles Mögliche sein. Das kann ja auch sowas sein, wie dass du denkst, ich bin doch ein total feministisch eingestellter Mann, aber warum muss ich denn jetzt ausgerechnet, also in jeder anderen Generation hätte mir diese Beförderung zugestanden, warum soll ich denn jetzt ausgerechnet verzichten?
Ja.
So geht das wahrscheinlich sehr vielen.
Ich glaube das gerade auch.
Und die Leute gehen da sehr unterschiedlich mit um. Einige mit Ablehnung und Wut, einige mit Verachtung, einige mit
Verständnis,
Empathie. Aber natürlich ist es schwierig, sich selber zurückzunehmen. Gerade wenn du das Gefühl hast, dass du keiner der Täter bist.
Ja, weil selbst wenn du was gemacht hast, war es ja nie böse gemeint.
Ja, da sind wir mittendrin in unserem Thema. Das lässt uns nicht los, ne?
Nee, es lässt uns nicht
los. Haben wir noch andere Themen?
Ja, wir haben noch diverse andere Themen. Ich möchte, dass du einmal eine Geschichte erzählst.
Warte, ganz kurz, ich hatte ja noch...
Die CDU-Ministerin.
CDU-Ministerin. Nur, die hat irgendwo in der Mensa von einer Universität, hatten die so eine Veggie-Woche oder eine Vegan-Woche oder irgendwas.
Eine ganze Woche, nicht nur einen Tag.
Oder... vielleicht auch nur einen Tag. Also es war irgend so eine Aktion und sie ist dort hingegangen für irgendeinen anderen, hat dann in der Mensa gegessen, hat bei ihrer Pressekonferenz, was weiß ich, die vegetarischen Maultaschen gelobt oder irgend so einen Spruch gemacht. Und daraufhin hat sie einen Shitstorm bekommen von anderen Menschen aus ihrer Partei und von den Landwirten der Region, dass es doch nicht sein kann, dass sie eine fleischlose Ernährung als Ministerin propagiere. Und dann fühlte sie sich genötigt, öffentlich zu sagen, dass sie gerne Fleisch isst.
Um Himmels Willen.
Das kann man sich nicht ausdenken. Es gab einen Shitstorm dafür, dass sie gesagt hat, dass sie ein vegetarisches Gericht gut geschmeckt hat.
It's a long way to go.
Allerdings.
Wir sind auf dem Weg, aber es ist noch ein weiter, weiter Weg.
Aber immerhin kann man sagen, eine CDU-Ministerin lobt vegetarische Ernährung.
Wenn auch nur kurz.
Hat in ihrer Erklärung noch so ein kleines Hintertürchen offen gelassen. Hat gesagt, sie setzt sich für eine nachhaltige und gesunde Ernährungsweise ein.
Naja.
Obwohl sie selber gerne Fleisch isst.
Das war aber nicht Julia Klöckner, schätze ich.
Nein, die ist ja nicht mehr Ministerin.
Nee, die ist ja nicht mehr in Amt und Würden.
Das war eine Landesministerin aus, weiß ich nicht.
Egal. Aber das ist, ja, das zeigt auch nochmal mehr, wie weit weg die echte Welt von dem ist, was man so aus seiner eigenen Bubble mitkriegt.
Oder wie weit man von der echten Welt weg ist.
Oder das. Kleiner Fun-Fact zwischendrin, wer überhaupt nicht Fun ist, was ist das Gegenteil von Fun? Anfun. Ein Anfun-Fact.
Anfun-Fact.
Ein Anfun-Fact. Das passt nochmal thematisch, bevor wir zu leichteren Sachen kommen können. Wusstest du, dass es erst seit 1995 gesetzlich verboten ist, dass Chefs ihren Untergebenen an den Hintern fassen dürfen?
Nein, da, aber ich...
Da habe ich mir einen Ohrring stechen lassen in dem Jahr, am 6. September.
Aber man muss dazu sagen, es ist nicht so gewesen, dass es vorher explizit erlaubt
war. Nein, aber es war...
Sondern dann wurde sozusagen die Notwendigkeit eingesehen, ein Gesetz zu erlassen dagegen.
Was auch schon eine Aussage ist, aber wie lange man sich vorher da nicht gesetzlich gegen wehren konnte. Wenn das passiert ist. Wow, krass. Weißt du, warum ich das so genau weiß? 6. September 1995 Ohrring?
Ja.
Weil das war das erste Mal als Neunjähriger, wo ich einen Kalender hatte. Und das war das Einzige, was sie da reingeschrieben haben.
Ohrring.
Dass ich da einen Termin zum Ohrloch stechen hatte.
Stimmt, ich bin gar nicht darüber gestolpert, dass du das so genau wusstest.
Deswegen habe ich dich jetzt dahin geführt.
Ja, danke. Das gibt doch kein explizites Gesetz gegen an den Hintern fassen. Das muss ja irgendwie allgemeiner sein.
Ja, es wird eine irgendwie körperlich, also sexuelle Belästigung wird es einfach wahrscheinlich.
Ja, aber die muss ja vorher auch schon, aber wahrscheinlich irgendwie
gab es andere Grenzen.
Ja. Interessant. Ja, jetzt kommen die leichteren Themen. Patrick Reichen ist zurückgetreten.
Das ist nicht leicht, ist egal, interessiert keinen Menschen. Ich möchte dir eine App, ich möchte dir eine App präsentieren.
Irrelevanter Staatssekretär.
Ich werde jetzt dir mit Hilfe einer App, werde ich jetzt dafür sorgen, dass du mal eben 18 Jahre zurückversetzt wirst, ungefähr.
Ja.
Ja?
Hast du wieder Winamp-Skins für mich?
Nein. Es gibt, habe ich neulich im Fernsehen gesehen, als Werbung. Nur deswegen bin ich darauf gestoßen, deswegen habe ich sie mir runtergeladen. Und dass das Thema, worum es da übergeordnet geht, überhaupt noch existiert, ist schon der Wahnsinn. Aber das jetzt auf einem modernen Smartphone zu sehen, ist super krass. Achtung.
Oh, wie hübsch.
Es gibt eine Teletext-App.
Da steht als erstes Habeck, darum muss greifen gehen.
Es gibt eine Teletext-App.
Ja.
Da kann man sich... Das ist jetzt eine, die offensichtlich dem ProSiebenSat.1-Konzern gehört, weil es da nur die ProSiebenSat.1-Sender gibt.
Hübsch. Und gibt es auch noch Teletext? Der hieß nicht Teletext, der hieß Videotext, oder?
Videotext, Teletext. Teletext war der offizielle Begriff, glaube ich. Und ja, der funktioniert. Hier, Tote, nee, das ist nicht. Mario Basler, Tor bei Comeback.
Hat er das, glaubst du, er hat das von der Ecke geschossen?
Seite 151. Eine Mario Basler hat mit 54 Jahren noch einmal sein Comeback auf den Fußballrasen gegeben und gleich getroffen. Im Spiel der Kreisliga Osnabrück, Staffel B, des SC Türkgücü Osnabrück gegen den SSC Dodesheide 2 erzielte der ehemalige Fußballnationalspieler vor 500 Zuschauern das zwischenzeitliche 1:2 für die Gastgeber. Wie zu besten Profizeiten verwandelte er einen Freistoß von der linken Seite direkt. Die Partie endete 2:2. Haben wir jetzt gerade einen Teletext gelesen.
Mario Basler.
Auf der Seite 151.
Was für ein Typ. Aber
Teletext,
Teletext war toll. Haben wir noch gar nicht lange nicht drüber nachgedacht.
Nee, weil man nicht davon ausgeht, dass es das heutzutage noch gibt, aber gibt es noch.
Ich habe viel Teletext gelesen.
Gelesen so im Sinne von neue Nachrichten?
Ja, oder? Ich habe da tatsächlich Nachrichten gelesen.
Ich habe da eher so Celebrity News.
Die ist ja auch interessant, ne? Teletext.
Ja, geile,
habe ich jetzt auch geiles Teletext Medium gesagt?
Ja, davor
hab
schon.
Ich damals Videotext gesagt?
Ja, hast du Videotext, bin ich mir sicher. Früher hat man immer Videotext gesagt.
Und es gab unterschiedlich guten Videotext. Da war man so jeweils, je nach Sender.
Es gab vor allem unterschiedlich gute Fernseher. Manchmal war es so, dass man so einen Fernseher hatte, hat man den Videotext eingeschaltet, hat Seite 649 aufgerufen oder aufrufen wollen und dann hat er links oben erstmal so ganz schnell hochgezählt von 100. 100 ist immer die Startseite.
Ja.
Und dann dauerte das und erst wenn er dann auch bei der Nummer war, hat er das angezeigt.
Richtig,
manchmal hat er das auch übersprungen
und man musste
bis 999 Schleife warten, dann hat er wieder von vorne gestartet und dann hat er es vielleicht beim zweiten Mal geschafft.
Ja.
Und coole, neuere Fernseher waren dann immer direkt drauf.
Ich habe irgendwie das Gefühl, es gab auch so geheime Seiten, die man irgendwie...
Auf jeden Fall viel Porno-Werbung oder Telefonsex-Hotlines.
Und da gab es auch dann immer so, die haben sich Mühe gegeben, so richtig so Grafiken zu machen, die manchmal auch so geblinkt haben, so Weihnachten waren dann so Kugeln da oder halt irgendwelche Brüste.
Ja, genau, wie irgendwie auf dem NES.
Ja, Brüste wie auf dem NES. So würde das jetzt heißen, wenn das eine YouTube-Let's-Play-Folge von uns wäre.
Ja, oder wenn wir eine andere
Benennungsart
hätten.
Hast du das gesehen, dass ich rausgefunden habe, wo entstanden ist das alles über?
Ja, habe ich gesehen.
Es gibt ein neues YouTube-Video von den Bläulichen Brüdern, wo die Entstehungsgeschichte dieses Konzeptes zu sehen ist.
Ich möchte jetzt, dass du bitte eine Geschichte erzählst.
Ja.
Und zwar, kurz, in Bremen haben die Bürger in Wut, die Wutbürger...
Ja.
10% geholt,
fast.
Knapp,
ja.
Nicht ganz. Aber du warst neulich auch ein Wutbürger. Ich habe es aus meinem Fenster beobachtet und ich möchte, dass du ich möchte kurz einleiten, wie ich die Geschichte wahrgenommen habe, nämlich nicht besonders detailliert und dann die tatsächliche Geschichte dahinter.
Ja.
Es war Wochenende, es war schönes Wetter, es ist so, dass man alle Fenster irgendwie auf Kipp hat und ich saß in meinem Wohnzimmer unterm Dach und habe Fernsehen geguckt mit meiner Frau. Und plötzlich hörte ich ein wildes Gebrüll von der Straße. Das kommt immer mal wieder vor. Da muss man sich oft nichts bei denken. Aber diesmal klang es ein bisschen anders. Und ich dachte, Moment mal, die Stimme kennst du doch. Das ist doch dein bester Freund, der da schreit. Und dann bin ich irgendwie zum Fenster gegangen, habe rausgeguckt. Und dann sah man noch, wie du wie da irgendwie Jugendliche wegfuhren.
Gingen
und dann habe ich nichts weiter mitbekommen.
Die kannst du eigentlich nicht mehr gesehen haben.
Dann habe ich mir das wieder eingebildet, weil ich die Geschichte nachgehört habe.
Ja, ich kam, wir kamen ich kam mit meinen Kindern nach Hause, wir waren irgendwie unterwegs auf dem, weiß ich nicht, ist auch egal. Die Tür stand noch offen, die Haustür, weil es schönes Wetter war.
Und bei euch öfter mal irgendwelche Türen
offen. Ja, bei euch sind aber auch einfach immer die Fenster dauergeöffnet.
Manche.
Da ist doch gar kein Zug mehr denn dahinter.
Darüber reden wir jetzt nicht. Erzähl deine Wutbürgergeschichte.
Wundert mich aber. Aber okay. Und dann sagte irgendwann meine Tochter zu mir, da hat gerade jemand direkt von unserem Beet vorne eine Tulpe rausgerissen. Echt? Weil das passiert häufig, man kennt das, Leute reißen Blumen raus, das passiert immer mal wieder. Und wie ich schon im Podcast mir gesagt habe, ich will mal jemanden erwischen. Ich will mal so ein Arschloch packen, wenn er was richtig Schlimmes macht.
In flagranti.
In flagranti. Leider ist Blumenpflücken nicht so schlimm.
Wie einbrechen.
Wie einbrechen. Aber ich konnte sozusagen, ich habe trotzdem hat es in mir so ein bisschen das gekitzelt. Dieses Bedürfnis, das ich seit langem hege, Leute in flagranti zu erwischen. Und wenn ich sie dann mal was nicht so schlimm in flagranti erwische, reagiere ich vielleicht ein bisschen über. Ich bin nicht rausgegangen und habe die gesehen da hinten. Und es war halt eindeutig. Und da habe ich ihn einfach nur hinterhergerufen, weil sie weit weg war. Sowas wie, ey, nicht cool, was soll das? Und dann hat er so gestikuliert, war ich nicht, ich habe die von woanders. Dann gesagt, lass es einfach sein, es ist einfach scheiße, lass es einfach sein.
Und bei den meisten anderen Menschen wäre diese Geschichte hier jetzt vorbei.
Ja, und dann stand ich da mit all meinem Baggage von meinem ganzen, ich möchte mal jemanden, so. Und dann habe ich kurz gezögert und meine Kinder standen da an der Tür und guckten mit großen Augen. Und dann habe ich zu denen gesagt, ich schnapp mir jetzt einen E-Roller und fahre den hinterher. Und habe mir in der Situation nicht bewusst gemacht, wie lustig das ist. Ein bisschen schon, dass ich jetzt Jugendlichen mit einem E-Roller hinterher fahre. Ich habe gedacht, weißt du, es gibt ja diese Roller von so alten Männern, das sind immer nur Männer, die vorne so einen Korb haben und die damit so durch die Gegend juckeln.
Ja.
So, und dann fahre ich völlig antiklimatisch, das ist mit 20 km/h. Auf der Straße regungslos. Es war gar nicht so richtig schön, dass man die Wut noch haben konnte, sondern fahr den hinterher. Und
aber
hinterher.
Man muss ja auch sagen, das dauert ja auch einen Moment, die zu entsperren.
Du musst das geht ziemlich schnell.
Die App suchen und dann musst du ja diesen QR-Code scannen. Dann macht das
ja, aber die waren zu Fuß unterwegs, die Straße ist lang. Ich war da ganz, ganz gechillt. Aber es hat ein bisschen gedauert. Das war also wirklich
wütend.
Etwas antiklimatisch. Und dann habe ich die gestellt.
Ja.
Und ich habe dann aber zum Glück nicht den alten Mann gemacht, der einfach nur wie ein Rohrspatz schimpft, sondern ich war ganz nett zu denen. Ich habe gesagt, Leute. Und er war schon wieder, meine Tochter darauf bestanden, dass es eins der Mädchen war, aber er hatte die in der Hand.
Ja.
Wahrscheinlich hat es eins der Mädchen gepflückt und er hat dann aber Casanova-mäßig die Schuld auf sich
genommen. Da werden wir jetzt gleich verprügelt, ich nehme sie,
damit genau.
Du nicht die Schläge kriegst.
Vielleicht, ja.
Ja.
Und ich habe deswegen auch nur ihn angesprochen. Und er hat noch angefangen und hat gesagt, nein, ich habe die von woanders, das war ich nicht. Und es war so absurd und albern. Ich habe gesagt, pass mal auf, das können wir uns einfach sparen. Meine Tochter hat gesehen, wie ihr die Blume rausgerissen habt. Es geht mir jetzt nicht darum, euch hier auszuschimpfen oder sonst was. Ich will euch einfach nur erklären, warum das richtig kacke ist. Und warum mich das ärgert. Und dann habe ich gesagt, und das ist natürlich so doof, weil das ist einfach dein scheiß Vorgarten mit deinen Blumen und das ist irgendwie so albern. Aber ich habe gedacht, nee, wir haben hier Kinder, wir haben mega wenig Zeit, wir geben uns Mühe, wir graben da die Beete um, wir überlegen uns, wir fahren los, wir tun das da rein. Es soll irgendwie nicht einfach nur überall hecken und alle verschanzen sich, sondern wir wollen was für die Nachbarschaft machen. Es soll schön sein, es soll blühen. Wir freuen uns darüber. Ich freue mich mega über jede einzelne Blume. Und das habe ich denen einfach nur gesagt. Dass es einfach toll für mich ist und dass es mich traurig macht, wenn die weg sind. Und dass eine Blume natürlich nicht schlimm ist, aber dass es einfach für voll viele Leute machen und ich ihnen jetzt gerne mitgeben möchte, dass sie das bitte nicht machen sollen.
Und? Reaktion?
Reaktion war super sweet. Er hat einfach gesagt, nachdem er 20 Mal gesagt hat, dass er es nicht war, ey, ich bin ehrlich, ich war das.
Was für ein mutiger Typ.
Ey, ich sag's ganz ehrlich, ich war das. Es war voll scheiße von mir. Und ich wusste, er war es nicht. Dann hat er schon wieder gelogen. Und dann habe ich mit ihm eingeschlagen und ihm auf den Rücken geklopft und ihm einen schönen Tag gewünscht. Und er durfte die Blume behalten.
Die Geschichte wurde eingeleitet du als Wutbürger, aber am Ende bist du der Sweet Boy.
Ich bin der Sweet Boy.
Du bist ein krasser Sweet Boy. Ich glaube, an den Hörgeräten da draußen, da schmelzen gerade die Herzen.
Die Herzen an den Hörgeräten.
Die Herzen der Hörgeräte schmelzen. ja, schön. Das ist schon eine ganze Weile her. Wir haben lange nicht mehr Podcast
aufgenommen.
Wir haben
lange nicht mehr Podcast aufgenommen.
Aber darauf habe ich mich gefreut, das nochmal von dir in diesem Modus erzählt zu bekommen. Es hat sich gelohnt. Gute Geschichte, mein Freund. Das hast du gut gemacht. Habe ich dir schon erzählt, dass meine Schwägerin neulich den Satz über dich gesagt hat, ich zitiere tatsächlich wörtliches Zitat, Benny ist ja der beste Gesprächspartner der Welt.
Nein, das ist aber ein fantastisches Kompliment. Ein
fantastisches Kompliment. Ich habe gesagt, was glaubst du, warum er mein bester Freund ist und was glaubst du, warum wir einen Podcast haben? Beziehungsweise ich habe gesagt, wenn du mehr davon willst, hören wir einen Podcast.
Ja, sehr gut, hast du gut
gleich zu Marketingzwecken
missbraucht. Das ist ein Kompliment, über das ich mich sehr freue, weil ich finde, dass sie das auch ist übrigens.
Also nicht, sie ist auch nicht die der Beste.
Ich weiß nicht, es gibt viele gute. Beste ist schon. Sie ist schon super. Mhm. Ich mag sie schon sehr gerne. Und wir klicken auch so. Es gibt so Leute, mit denen habe ich das häufig, dass man kann so im Raum sitzen und dann funktioniert da was. Und das freut mich ganz doll und aufrichtig, weil das auch eine Art von. Man kriegt ja manchmal Komplimente, mit denen man dann nicht so viel anfangen kann. Also die, wo man sagt, ja, okay, es stimmt vielleicht, aber es mir jetzt bedeutet mir nicht so viel.
Ja.
Aber guter Gesprächspartner,
weil man schon mal gehört hat oder weil das irgendwie nichts ist, was einem persönlich besonders wichtig ist, aber ein guter Gesprächspartner, genau wie du sagst, das ist schon viel wert, weil dir das ja selber genauso, also auch sehr wichtig ist an anderen Menschen.
Ja, ich habe gerade übrigens interessant, wir haben ja mal die Tagebuchfolge gemacht und da hast du aus deinem sehr interessanten, nicht aus meinem sehr langweiligen Tagebuch vorgelesen von 1998 bei mir. Ich habe ein Tagebuch aus dem Jahr 2007 bis 2009. Was ich nicht so richtig als Tagebuch begreife, weil eigentlich habe ich da mir so Gedanken aufgeschrieben, die mir so kommen. Also da war ich so ein bisschen, da war ich überm Tagebuch, ne? Da war ich Literat.
Aber im Grunde war es ein Tagebuch.
Aber eigentlich war es ein Tagebuch. Und da schreibe ich ganz häufig darüber, dass das Beste ist, gute Gespräche mit guten GesprächspartnerInnen zu führen.
Bevor du davon weiter erzählst, liebe FreundInnen da draußen.
Das war's schon.
5 weitere 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes, das heißt, wir insgesamt 10 haben, und dann wird mal daraus vorgelesen.
Oh! Haben wir damals uns in Folge 12 oder so auf 5 hochgearbeitet und seitdem ist es bei 5?
Ich habe seit sehr, sehr lange nicht geguckt, aber es würde mich außerordentlich wundern.
Aber was ist, wenn wir jetzt schon 12 haben?
Haben wir, glaube ich, nicht.
Aber wir haben recht viele bei Spotify. Bewertet uns bei iTunes und Spotify, wenn ihr das könnt, und ich werde aus meinem ziemlich persönlichen, sehr persönlichen.
Du kannst es ja vorher
redigieren.
Filtern, was du davon loswerden möchtest oder nicht. Muss ja auch nicht viel sein, aber vielleicht so ein paar Einblicke in deinen Geist vor 15, 16 Jahren.
Also, das ist wirklich eine wilde Zeit gewesen. Da habe ich, ganz viel in mir gewühlt.
Das war unsere nicht so gut befreundete Zeit, ne?
Richtig.
Unsere kurze Zeit, wo wir sehr aneinander vorbeigelebt haben.
Und da war alles, da habe ich richtig gebrannt. Da hat man richtig gemerkt, dass in mir ein wahnsinniges Feuerwerk ist.
Hat dich das sehr beflügelt, nicht mit mir Kontakt zu haben?
Ja, ich glaube, es war das Alter.
Kann auch
24.
Sein. Kann auch sein. Interessantes Alter. Ich möchte eine kurze Geschichte dir erzählen. Du kennst sicherlich die, zumindest aus Geschichten oder von Erzählungen, die Show Der Bachelor.
Ja.
Ja.
Möchtest du diese Rose haben?
Ja, genau. Die Kuppelshow. Und es gab vor einigen Jahren einen Bachelor, der heißt Sebastian Preuß.
Ja.
Und ich möchte aus einem kurzen Artikel lesen, vom Stern aus dem Jahr 2020, kurz bevor Corona ein echtes Ding wurde, 26.02. Der Bachelor und seine kriminelle Vergangenheit.
Eieiei.
Es ist ein Kapitel im Leben von Sebastian Preuß, das immer wieder zur Sprache kommt. Nicht nur in der RTL-Kuppelshow, auch bei anderen Auftritten wird der 29-Jährige wiederholt mit seinen Taten konfrontiert. Vor allem ein mutmaßliches Vergehen sticht dabei besonders hervor. Preuß soll im Mai 2008 gemeinsam mit einem Kumpel am Münchner Isarufer einen Mann verprügelt und beleidigt haben. Angeblich, und jetzt kommt das Highlight, angeblich schlug der damals 18-Jährige mit einem lebendigen Schwan auf sein Opfer ein. Preuß und sein Freund mussten sich für ihre Taten 2009 vor Gericht verantworten und erhielten 2 Jahre Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.
Also, Respekt, Sebastian. Ich würde mich nicht trauen, einen Schwan, der ganz schön einschüchternd ist, zu packen und als Waffe zu benutzen.
Ja, ein lebendiger. Vor allem, also, ist der da, also schwimmt er da gerade in greifbarer Nähe vorbei und man fasst den an den Hals und schwingt.
An den Hals meinst du?
Ja, wie an sonst? Den Beinen. Meinst du an den Beinen? Aber da kommen wir ja nicht ran.
Also, dann schwingt man so mit den Beinen.
Ach so, und dann in Hoffnung, dass der Schnabel ja, den anderen die Kehle durchschneidet.
in dieser Hoffnung in schwingt man den Schwan.
Ich habe mir das immer vorgestellt, dass er ihm am Hals packt, weil die haben ja einen langen Hals. Und
aber, das ist gefährlich für den Schwan.
Der ist tot.
Ja?
Das weiß ich nicht. Angeblich hat er es nicht gemacht. Er sagt, er bestreitet das.
Aber wer denkt sich denn diesen Schwan aus?
Gute Frage. Das habe ich mich nämlich nicht...
Also ein bisschen Wahrheit muss da drin sein.
Das kommt nicht einfach so aus dem Nichts. Ne?
Nee, das kommt nicht aus dem Nichts.
Also wenn man verprügelt wird, schön und gut, und dann aber noch sich zu erlügen und dann hat er mich mit dem Schwan verprügelt. Ja. Und er wurde auch verurteilt wegen Verstoß.
Vielleicht ist das eine Taktik. Vielleicht war nichts los und er hat gedacht, was kann ich mir ausdenken, dass es auf jeden Fall glaubwürdig ist, weil es so absurd ist, dass man es sich nicht ausdenken kann.
Und dann ist ihm der Schwan eingefallen. Dann er saß am See, hat darüber nachgedacht, wie lüge ich mir das jetzt zurecht? Und dann ist der Schwan vorbeigeschwommen.
Du bist mein Way Out. Danke, Schwan.
Der ist deswegen verurteilt, weil ich mit dem Schwan verprügelt haben soll. Er selbst bestreitet es.
Gute Story.
Er sagt, er liebt Tiere, er liebt Menschen, er würde niemals irgendeinem Tier etwas zu leiden.
Er liebt Tiere und er liebt Menschen. Pauschal liebt er Menschen?
Ja.
Nicht schlecht, Sebastian. Deswegen ist er auch beim Bachelor. Ist egal, was da für eine Frau kommt, er liebt sie alle.
Er liebt sie alle. Selbst wenn es ein Tier wäre.
Meine Lieblingsband Deine Freunde hat ein Lied darüber gemacht, dass Eltern das manchmal nicht ernst nehmen, wenn Kinder sich wehtun.
Ja.
Die sagen dann hier, steh auf, geh weiter. So,
steh weiter in der Ecke.
Das ist natürlich richtig scheiße für Kinder.
Mhm.
Und der ganze Text ist wunderbar. Und da zitieren sie sozusagen den Bachelor, weil sie dann sagen, wir suchen hier nur die richtigen Wunden und die hast du wohl nicht. Du kannst nur noch so weinen, ich habe heute leider kein Pflaster für dich.
Das ist echt wunderbar. Schön, schön gereimt auch.
Ja, hast du wohl nicht Pflaster für dich. Und... Die andere Sache, die mir eingefallen ist, geht wieder ein bisschen zurück zur Band Blond, denn da gibt es das Lied Hit.
Ja.
Ich schreibe einen kranken Hit. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich diesen Gebrauch des Wortes krank nicht mag. Und in eine ähnliche Kerbe schlägt, dass du vorhin das andere Lied von der Band Blond, Kälberregen, zitiert hast mit Das ist ein Trip. Ich finde, das Lied ist kein Trip. Das Lied ist ein lustig, skurriler Text, der assoziativ Blödsinn macht.
Das sind Träume. Es werden Träume, genau. Trauminhalte dargelegt.
Genau. Und sozusagen
die Frage, die sich daraus ergibt, ist das normal? Und da kommt ja auch die Textzeile vor, mein Unterbewusstsein ist eine kranke Sau.
Genau. Und auch da, das Wort krank, genau wie bei kranken Hit, mag ich nicht. Und auch die Frage, ich finde das Lied gut, aber ist das normal? Ich kenne das, dass zum Beispiel das, was wir machen oder auch das, was ich mache oder wenn ich vor mich hin fabuliere oder assoziativ unterwegs bin, dass Leute sagen, oh Alter, der Typ ist so krank. Der hat immer so kranke Ideen. Und ich denke immer, das ist einfach eine Humorfarbe. Das ist nicht krank, also nicht mal im Sinne von, ich fühle mich beleidigt, weil das nicht krank ist, sondern ich finde auch dieses, guck mal, da kommt der Freak, der immer so komische Gedanken hat. Und wir sind alle graue, bleiche, langweilige Menschen, aber die sind krank. Und ich finde das lustig, dass die so krank sind. Ich finde es cool, dass ihr so krank. Dieses Abfeiern von ein bisschen off sein, ein bisschen anders sein. Das mag ich nicht, weil ich finde, dass das anti-inklusiv ist für ein Abweichen von der Norm. Kannst du das verstehen?
Exkludieren, meinst du?
Ja, es ist exkludieren für ein Abweichen von der Norm.
Ich glaube, das muss man ein bisschen auseinander...
Und es ist meistens positiv gemeint, ne?
Genau, und man muss es, glaube ich, ein bisschen auseinander schälen. Also man kann der Begrifflichkeit vorwerfen, dass das vielleicht auch ein Ableismus ist.
Auch das.
Da dachte ich tatsächlich, willst du ursprünglich hinaus, weil Menschen, die krank sind, wollen nicht, dass ihr krank sein gleichzeitig irgendwie für irgendwas anderes im Sprachgebrauch gebraucht wird. Das ist, könnte man drüber diskutieren. Aber ich finde gerade so die Nutzung, wie zum Beispiel bei Ich schreibe einen kranken Hit, da singen dann alle mit, in der Wendung, dass das was Positives ist, macht doch eigentlich genau, also nimmt doch dieses Exkludierende raus, indem man etwas, was ja eigentlich ursprünglich mal negativ konnotiert war, wenn man es genutzt hat, so, oh, der Typ ist total krank, indem man das in was Positives umwandelt. Also das ist doch was total Selbstermächtigendes.
Das verstehe ich, das stimmt. Auch wenn alle mitsingen gerade, das hebt das ein bisschen auf. Und trotzdem, also für mich ist das, ich mein ganzes Leben lang geht mir das so, dass Leute mich als schräg, irgendwie sonderbar, komisch, der hat immer so verrückte Ideen, verrückte Einfälle. Und das behagt mir nie. Also ich merke das, dass ich da auch anders bin als andere. Und ich finde es auch gut. Weil du nicht
von der Norm abweichen willst?
Nee, weil ich das ist so ein bisschen wie, als ob man so ausgestellt wird. Guck mal, das ist der Lustige, der Herbert, der macht immer solche Sprüche. Ja. Weißt du, da kannst du nicht kringelig lachen. Und für mich ist das auch Humor, aber auch Teil meiner Identität. Und nicht so ein... Ich finde es gut, wenn Leute das lustig finden, aber die Explizierung als verrückt oder krank, die mag ich nicht. Und bei... Genau, also immer wenn sozusagen Leute... Sachen, die für mich als selbstverständlich oder als natürlich ist vielleicht das bessere Wort. Mir kommen diese Sachen natürlich. Ich mag es, assoziativ außerhalb von Sachen zu denken, Sachen aufzubrechen und zu durchwühlen und auf den Kopf zu stellen und zu verändern und weg von so. Das ist fühlt sich für mich wie das Normale an. Und wenn immer wieder betont wird, das ist cool, weil das so verrückt ist, dann nimmt das für mich ein bisschen was von der Qualität, denn es ist einfach nur so ein Trick. So, ha, 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 ich sag einfach Gedärme, Gedärme, Blut. Das ist auch so wie, wir haben wir haben früher als die Beleuchteten Brüder oder als Team Elmette so Lieder gemacht. Da haben wir auf den Knopf gedrückt und Aufnahme gedrückt und dann haben wir was gemacht und häufig ging es um Sterben und Essen und so. Und andere Freunde von mir, die das dann so ein bisschen mitbekommen haben, haben gesagt, ach, du, das ist wieder so ein typisches Benny mit Blut und so. Und da denke ich immer, nein, ihr habt es nicht verstanden. Das ist, ja, es stimmt, aber es stimmt nicht.
Oh, krass, ich habe viel zu viele Gedanken gleichzeitig dazu.
Ja, ich habe auch viel zu lange geredet. Du hast Raum
explizieren. Ich will keinen eigenen Raum haben. Ich möchte mich mit dir gemeinsam in diesem Raum bewegen. Also, erstmal, was mir sofort eingefallen ist. Das, was du sagst, dass dich das irgendwie immer schon gestört hat, überrascht mich mega doll. Und zwar, weil ich natürlich, gerade wenn ich jetzt 20 Jahre zurückdenke, auch festgestellt habe, dass du dich anders verhältst als andere Menschen in meinem Umfeld. Und zwar, weil ich immer das Gefühl hatte, du machst halt, worauf du Bock hast, ohne dir darüber Gedanken zu machen, was andere Leute davon halten. Was mich massivst beeindruckt hat und fast auch in manchen Teilen neidisch gemacht hat. Und die Tatsache, dass du einfach quasi deinem inneren Gespür gefolgt bist, mich auch ganz doll inspiriert hat, gerade in deiner Gegenwart auch genau das zu machen. Und so sind diese Songs zum Beispiel entstanden aus meiner Perspektive. Yeah. Wenn ich dich nicht kennengelernt hätte, hätte ich wahrscheinlich bis heute keinen einzigen alleine Song mal aufgenommen, obwohl ich immer schon irgendwie Gitarre gespielt habe. Aber auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, das zu nutzen, etwas Neues zu schaffen, Neues zu kreieren. Aber du hast es einfach gemacht, weil du Bock drauf hattest und ich bin mitgeschwommen und habe mich so drangehängt wie Marty McFly hinten ins Auto auf dem Skateboard. Und das hat mich ganz weit nach vorne gebracht, buchstäblich. Deswegen überrascht es mich enorm, dass du gerade sagst, dass du da irgendwie immer schon mit gehadert hast, wenn das so outgecalled wird als was Besonderes.
Das ist aber was anderes. Ich meinte ja gerade, also wenn das sozusagen das anerkannt wird oder das gemocht wird oder gut gefunden wird, darum geht's, damit habe ich kein Problem. Ich habe ein Problem damit, wenn das sozusagen auf so eine Formel reduziert wird von haha, verrückt.
Ja.
Denn das, was du gerade gesagt hast, da finde ich mich viel mehr wieder mit machen, was einem, also das ist dieses Punk-Ding einfach. Ja, ich habe mich immer schon ein bisschen auch in dem echten Sinne als Punk gesehen, nicht weil ich mir die Haare als zum Irokesen geschnitten habe oder Nietenarmbänder getragen habe.
Anders als ich. I did both of these things.
Sehr gut, sondern weil, so, und da finde ich mich total wieder. Aber wenn jemand sagt, ja, du bist ein verrückter Typ, dann fühle ich mich nicht gesehen.
Nee, das hab ich schon verstanden. Und das ist jetzt meine Perspektive auf dich gewesen. Und dass andere Leute dann das, hahaha, auch Benny wieder und ne, der crazy guy, das habe ich ja auch mitbekommen. Ich kann mir auch vorstellen, so ein paar Leute, die du jetzt vielleicht im Kopf hast, während du das erzählst, die das so gesagt haben können. Aber dass dich das halt wirklich gestört hat, dass die das gesagt haben und dich so gesehen haben und es nicht verstanden haben, also dass du da wirklich mit gehadert hast und offenbar irgendwie immer noch tust, das überrascht mich halt so.
Ja, okay, das verstehe ich.
Weil ich eben halt nie das Gefühl hatte, weil, und guck mal, und das ist nämlich der nächste Gedanke, der jetzt irgendwie raus muss. Ich versuche immer, nicht aufzufallen, mich zurück, so in so Situationen, wo ich jetzt nicht zu 100% irgendwie selbstbewusst und sicher bin, mit fremden Menschen zum Beispiel, versuche ich mich zurückzuhalten. Ich versuche nicht irgendwie negativ aufzufallen, ich versuche irgendwie oft auch einfach bewusst nicht wahrgenommen zu werden, weil ich keine Lust habe, mich an irgendwelchen Smalltalk-Gesprächen zu beteiligen und so weiter. Ne? Ich warte dann so, bis der Postbote aus dem, oder der Nachbar oder die Nachbarin aus dem Treppenhaus draußen ist, um mich dem zu entziehen. Weil ich in solchen gesellschaftlichen Situationen immer das ganz tiefe Gefühl habe, ich kann nicht so sein, wie ich bin. Ich kann nicht das sagen, was ich denke. Ich kann mich nicht so verhalten, wie ich mich jetzt eigentlich, wenn ich ganz ehrlich wäre, verhalten würde. Ja. Wenn ich jetzt Lust hätte zu singen, würde ich es jetzt nicht tun, weil wenn es jemand hört. Wenn ich pfeifen könnte und pfeifen wollte, würde ich es nicht
pfeifen. Ne?
Ich kann nicht pfeifen, nein. Würde ich es nicht tun, wenn es irgendjemand hören könnte, der oder die ich nicht kenne.
Ja.
Und du würdest das einfach machen. Und du hast es immer gemacht, zumindest so wie ich aus meiner Pest, ne? Aus meiner Wahrnehmung. Ich weiß natürlich,
ich habe natürlich auch gewisse Hemmungen in bestimmten Bereichen.
Genau, aber viel weniger als ich.
Ja, und vor allem vielleicht in anderen. Das merkt man ja auch, wenn man selber Sachen hat, wo man blockiert ist und andere machen das, dann denken wir nur, wow.
Genau.
Der traut sich das einfach.
Aber allein schon irgendwelche Gesprächsthemen. Neulich, wo meine Schwägerin sich hat zu diesem Kommentar über dich hinreißen lassen, hast du dich mit einer anderen Freundin unterhalten und hast dann einfach aus dem Nichts ganz ausführlich über ein bestimmtes Videospiel gesprochen.
Ja.
Und natürlich ist Videospiele und die Beschäftigung damit und die Geschichten analysieren eins deiner intensivsten privaten Hobbys und das machst du ganz, ganz, ganz viel, spielst sehr viel, beschäftigst dich viel damit. Ich nicht ganz so viel wie du, aber habe da natürlich auch eine große Affinität zu. Aber wenn ich jetzt in Gesprächen mit Menschen, die damit nichts zu tun haben, würde ich nie auf die Idee kommen, das zu thematisieren.
Ja, verstehe.
Weil ich einfach denke, ja, das ist jetzt irgendwie so mein Ding und nicht deins und ich will dir das nicht irgendwie aufdrängen und ich bin vielleicht auch nicht so gut in der Lage darzustellen, wie was das für Vorteile hätte, sich damit zu beschäftigen. Aber du hast es einfach, ohne darüber nachzudenken, so rausgehauen, weil das war, was du assoziativ in deinem Kopf hattest und es ist ein mega gutes Gespräch geworden.
Ja.
Oder weiterhin geblieben. Und das fand ich auch ganz beeindruckend und auffällig und umso mehr, ich sag's noch ein letztes Mal, bin ich überrascht, dass du damit Probleme hast, die Gefahr einzugehen, sonderbar gefunden zu werden.
Nee, das ist genau, ich werde gerne sonderbar gefunden. Ich finde es gut, wenn ich hervorsteche.
Mhm.
Aber ich mag es nicht. Also ich glaube, es ist so eine Reduzierung. Oder dass ich das Gefühl habe, das ist eine...
Ja, aber ich glaube, das Gefühl ist einfach, das täuscht dich.
Das kann sein. Vielleicht ist es auch einfach, vielleicht muss man sich auch lockerer machen. Und wenn jemand sagt, es ist ja auch ein Kompliment. Es ist ja meistens gemeint so, ach, die beiden Brüder da, Tim und Benny, die sind so verrückt. Vielleicht ist es auch einfach dann, die sehen das, finden das gut für das, was es ist. Und können dann aber vielleicht nicht auf den Punkt genau benennen, sondern das ist dann halt einfach verrückt. Und darunter subsumiert sich das dann. Aber es ist sozusagen nicht so sehr was mit mir zu tun hat, sondern wo ich das Gefühl habe, das wird der Sache dann nicht gerecht. Wenn das so.
Ja, aber natürlich
wird sowas geschoben
nicht,
wird.
Nicht gerecht.
Das ist so ähnlich wie wenn ich über Videospiele rede und jemand sagt, ah, ich habe auch mal, früher habe ich manchmal Moorhuhn gespielt. Denke ich mal so, ah, okay.
Aber weißt du, was da passiert? Du überforderst die Menschen. Oder wir überfordern die Menschen. Wenn wir, das kann man ja mal sagen, wir üben hier die ganze Zeit Musik zu spielen, um das vor einer unbekannten Menge an Menschen live zu performen.
Ja, die sind alle eingeladen.
Und die Songs, die wir spielen, sind sonderbar und ohne Kontext schwer verständlich und wenn man unsere Humorfarbe nicht teilt, doppelt und dreifach.
Ja.
Und wenn Menschen das zum ersten Mal hören und es nicht einzuordnen wissen, dann sind die überfordert.
Ja, sind sie, stimmt.
Und das ist eine mögliche Reaktion, das dann in eine Schublade reinzutun.
Ach,
in
verrückt.
Eine Schublade, verrückt.
Ja, richtig. Völlig richtig.
Und du kannst aber auch von Menschen nicht verlangen, dass sie in kürzester Zeit alle Hintergründe verstehen.
Aber deswegen stört mich das bei Blond. Weil Blond schreiben coole Texte. Und wenn sie dann selber über sich sagen, das ist krank, finde ich, machen sie sich kleiner, als sie sind.
Ich glaube, deine Definition oder deine Interpretation des Wortes krank ist
ein bisschen, ich hänge mich viel an solchen Details auf.
Ja, und ich glaube, dass du es einfach auf andere Art und Weise wahrnimmst, als es gemeint ist und auch als ich es wahrnehme.
Wahrscheinlich.
Wenn ich jetzt mit einer Freundin spreche und die sagt, ich war letztes Wochenende auf einer krank geilen Party,
ja,
dann weiß ich,
ja,
okay, die ist einfach, ja, extrem cool gewesen.
Aber Party, das ist doch so interessant. Ich habe dieses Album gehört. Zweimal. Ich habe beide Alben zweimal gehört. Mhm. Und ich habe so viele, also das ist ja auch so ein Ding von mir, dass ich dann einfach so tief da reinsteige und überlege, wie ist das gemeint? Was wäre vielleicht besser gewesen? Was stört mich daran? Es gibt mir, ich ertappe mich auch bei Sachen. Dann sagen die solche Konstruktionen mit Weil und Hauptsatz. Ne?
Ja.
Kommt dann an einem die zweimal hintereinander vor. Und es stört mich. Und dann denke ich, die, so wie sie sind, wenn sie wüssten, dass mich das stört, wäre ihnen das so geil scheißegal. Sie würden einfach sagen, fick dich, du blöder Idiot, erklär mir doch noch mal ein bisschen die deutsche Sprache, du dummes Schwein. Und damit hätten sie recht. Und das, aber, und sowas geht dann in meinem Kopf alles vor. Und über solche, jede Zeile, jedes Wort, das ist wunderbar. Wir proben für ein Konzert vor unbekannten Leuten, von denen viele das nicht ganz gut einordnen können werden, nicht verstehen werden, viele vielleicht auch einfach gar nicht so gut finden werden.
Oder beides.
Für mich ist es so, die Tatsache, dass wir beide Lieder, die wir vor 20 Jahren spontan in unserer Jugendlichkeit in ein Mikrofon gebellt haben, jetzt sukzessive Proben, um es auf eine Art Bühne zu bringen vor ein Publikum, ist für mich so wunderbar, dass ich finde, dass das, was die Menschen dabei vielleicht teilweise ertragen, dass es das wert ist. Das ist natürlich sehr egoistisch, dass ich sozusagen sage, für mich mache ich das auf Kosten anderer. Aber ich finde, das ist einfach zu toll, um das nicht tatsächlich zu machen.
Nein, das ist keine Option, dass wir es nicht machen. Aber ich wollte das nur mal kurz irgendwie vor Augen führen.
Ja, ist du, völlig richtig.
Und das finde ich ja selber auch toll. Aber ich würde es nicht so toll finden, wenn ich dich nicht in meinem Leben hätte, weil du mir das vorgelebt hast.
Ich bin einfach ein alter Punk.
Natürlich und authentisch vorgelebt hast. Und ich war auf der Suche nach jemandem, der Punk ist. Ich hätte niemals gedacht, dass du das wärst.
Ich sehe nicht aus wie ein Punk.
Du, und ich hätte auch von deinem Verhalten, also das ist ja schon über drei Ecken gedacht, ne?
Ja.
Aber das muss man auch erstmal raffen. Und ich, jetzt 20 Jahre später, weiß ich Bescheid. Und du auch erst wahrscheinlich. Du hast dich wahrscheinlich damals auch als Punk bezeichnet.
Ich fand auch, dass tatsächlich das Lied Punk ist von den Ärzten aus diesem Grund immer wunderbar. Weil es genau das so, das aufgebrochen, das hat ja untergraben, dass Punk eine Sache ist. Du musst so und so aussehen. Du musst mit deinem Hund auf der Straße sitzen und
Mensch um Geld
anschauen. Punkrock hören und Mensch um Geld anschauen. Sondern das war für mich immer schon was anderes.
Ja. Und du hast vollkommen recht. Das machen, wonach einem ist, ohne die Konsequenzen zu fürchten. Wobei, du hast die Konsequenzen gefürchtet, aber du hast es trotzdem gemacht. Das ist ein sehr mutiger Begriff von Punk.
Das ist wirklich ein sehr mutiger Begriff. Aber jetzt, das meinte ich vorhin mit, jeder hat da andere Bereiche. Denn ich habe meine ganze Kindheit durch zum Beispiel Dinge nicht gemacht und mich nicht getraut. Aus verschiedenen Gründen, weil ich Angst hatte, weil ich irgendwie mich unsicher fühlte. Und das ist zum Teil bis heute so, dass ich denke, ich verpasse vieles, weil ich nicht das mache, wonach mir ist, oder weil ich mich nicht traue, weil ich Hemmung habe, weil ich so. Das heißt, in einem ganz großen Bereich meines Lebens kann ich mit all den Menschen nachfühlen, die sagen, boah, krass, dass du da einfach hingehst und das ansprichst, weil man halt immer nur ein Teilbereich Punk ist.
Genau das. In so sozialen Kontakten bist du Punk, aber in anderen halt nicht, wo du es gerne wärst.
Zum Beispiel alles, was körperlich ist. Nicht alles.
Spiel.
Aber sowas, ich habe zum Beispiel mich nie getraut, irgendwie zu klettern oder mutig zu sein in bestimmten. Ich habe mich nie in irgendwelche krassen Sachen auf dem Dom, also irgendwas, alles, was irgendwie.
Ich habe auch gerade an den Shaker gedacht. Du wolltest nicht mit mir einen Shaker.
Traurig. Ich habe ganz viele Ängste tatsächlich in solchen Bereichen. Ja.
Die perfekte Fassade bröckelt nach und nach immer mehr, je mehr Podcasts wir aufnehmen.
Welche perfekte Fassade?
Die ich von dir habe. Also die, die du nach außen
kriegst. Ja, ein Glück.
Selbst mir gegenüber. Selbst ein mir.
Glück. Weil aber ich nicht in den Shaker gehe.
Now it makes all sense. Okay, cool.
Es ist ein ganz schöner Seelenstriptease.
Absolut. Lass uns mal ganz kurz nochmal zum Thema Germanistik kommen.
Ja,
du hast, wir haben über schöne Komposita gesprochen. Du hast immer wieder gerne das Beispiel von Christoph Waltz, Waldeinsamkeit,
ja,
als schönes Beispiel der deutschen Sprache genannt, wo man sofort weiß, was damit gemeint ist. Ich habe mir ein eigenes Kompositum ausgedacht, ja, was genauso schön ist. Vielleicht ein bisschen schöner. Ja, bist du bereit?
Ja.
Weltkälte.
Ja.
Was macht das mit dir?
Gut, gut.
Gut, gut?
Ja, gut, gut. Also ich wollte gerade sagen, du bist gut darin, große, also
Ankündigung zu machen.
Selbstbewusste Ankündigung zu machen. Nicht abzuliefern, sondern
habe so, ich von dir gelernt.
Das ist so, dass wenn man Angst hat, wenn man ein Geschenk aufmacht und sich schon darauf einstellt, sich zu freuen, aus Angst davor, dass es scheiße ist. So ist das, wenn du solche Ankündigungen machst.
Aber ich habe geliefert.
Du hast geliefert, so war das neulich, als du meinst, ich muss dich warnen, ich koche sehr gut Spinat.
War lecker?
War gut, war Spinat. Gut,
aber leckerer Spinat, besonders leckerer Spinat.
Ich kenne keine Unterschiede bei Spinat.
Das kann doch nicht wahr sein, bist du aber jetzt der Fehler im System. In meinem Spinatsystem bist du der Fehler.
Weltkälte. Gefällt mir sehr gut. Also es gibt natürlich Weltschmerz, da ist das schon sehr nah dran und so.
Nee, Weltkälte ist
was anderes. Aber Weltkälte ist was anderes, weil Weltschmerz ist das, was man empfindet. Weltkälte ist das, was ausgeht von der Welt.
Ja. Und auch unterschiedlich stark wahrgenommen werden kann.
Ja, das ist sehr schön. Ich finde, wir sollten eine Gelegenheit suchen, um das zu einem Ding zu machen.
Weltkälte.
Vielleicht sollen wir einen Podcast machen.
Alles über Weltkälte.
Nein, das gefällt mir wirklich gut. Das,
das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich es aufgeschrieben.
Ja.
Oh, die Knallsoße kommt rein. Eine andere Sache noch, und ich möchte mich jetzt als schlechten Menschen outen, darf ich?
Ja.
Oder zumindest schlechte Anteile meines Charakters offenbaren.
Nachdem du meinen Charakter so gelobt hast.
Genau.
Um danach zu sagen, dass er bröckelt.
Das mache ich. Du merkst, ich baue dich auf,
ja,
schlag dich wieder ein bisschen zurecht.
Ja.
Und jetzt muss ich aber quasi wieder eine Stufe runtergehen, damit wieder diese Diskrepanz zwischen unserer Wahrnehmung vorhanden ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe auch noch nicht richtig viel gegessen.
Erstaunlich, dass ich auch nicht. Habe ich was gegessen?
Nein, weiß ich nicht.
Doch, Toast. Vier Toast habe ich heute gegessen.
Wann? Wie lange ist das her?
Um 11.
11 Uhr mittags, jetzt haben wir es 20 Uhr 11.
Seitdem habe ich nichts mehr gegessen.
Wow. Und wir haben schon ein bisschen was uns reingeschoben. Muss auch keine so lange Folge
Alkohol ist auch essen.
Alkohol ist nicht gut für dick, das weiß ich ganz genau.
Für dick.
Also, pass auf.
Das ist auch bar.
Ich bin ein schlechter Mensch.
Ja.
Manchmal. Und zwar immer, wenn ich U-Bahn fahre.
Immer wenn du U-Bahn fährst, bist du ein schlechter Mensch.
Genau. Weil ich mich so krass freue, wenn ich drin sitze, am liebsten am Fensterplatz, und beobachte, wie Menschen an den Haltestellen zur Tür rennen und es ganz knapp nicht schaffen. Ich liebe das. Das macht mir so eine Freude. Und jedes Mal denke ich, warum eigentlich? Die Armen. Aber ich kann nicht aus meiner Haut. I love it.
Also ich denke auf jeden Fall häufig, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die in meinem Kopf auch was macht.
Ja.
Ich denke dann immer über, ich denke eigentlich immer dieselbe Sache. Ich denke immer, ja, wenn der jetzt nicht losfährt, dann ist er nicht in seinem Takt. Und so, und das hat halt alles einen Grund. Ist
mir alles also scheißegal. Die,
der Bus und die Bahn sind halt so Maschinen, die funktionieren müssen. Und das kontrastiert sich heftig mit den krassen Emotionen der Menschen, die versuchen, die Bahn oder den Bus zu bekommen.
Ja.
Sowohl, wenn sie es schaffen und sich richtig freuen, als auch, wenn sie es nicht schaffen und sich richtig ärgern.
Ja.
Ja. Und dann kommen noch solche Gedanken dazu wie, naja, komm. Die nächste Bahn kommt in 3 Minuten. Das ist auch das.
Aber manchmal auch nicht. Manchmal dauert das 10 oder 20.
Ja, das ist natürlich richtig, richtig schlimm.
Dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann freue ich mich nicht so drauf.
Okay.
Dann überwiegt doch ein bisschen mehr Mitleid.
Ja, aber dann ist es vielleicht bei dir tatsächlich so, wenn der Schaden nicht wirklich da ist, dann ist es eher so dieses, hat versucht, aber nicht geschafft. So dieses, diese Fallhöhe.
Und ärgert sich aber trotzdem übertrieben doll.
Ja, genau.
Gerade im Hinblick darauf, dass die nächste in 3 Minuten kommt.
Ja. Das sagen die auch manchmal, an so einem überfüllten Bahnsteig. Manchmal ist es ja so, dass ich dann sagen, oh, die sind ja auch immer so schön. Das ist genau dieses Kontrastieren. Ne? Liebe Damen und Herren, ich wollte darauf hinweisen, der nächste Zug kommt bereits in 3 Minuten. Es gibt keinen Grund, in Hektik zu verfallen. Ja, neulich war ich in der Bahn, da war im Metronom von Bremen nach Hamburg. Und da
mit deinem Deutschland-Ticket? Davor.
Ich war nicht im Metronom, ich war im ICE, es war richtig scheiße. Ich habe nämlich geguckt, es war schon am 5. Mai war das, ganz frisch das Deutschland-Ticket. Und ich habe geguckt, wann fährt der nächste Zug nach Hamburg. Oh, der passt nämlich, habe aber nicht drauf geguckt, dass das ein ICE ist. Mm. Da stand ich da, es war der Geburtstag meiner Mutter. Ich wollte nicht, wenn ich den nächsten Metronom genommen hätte, wäre ich so spät gekommen, dass es sich nicht mehr gelohnt hatte, bin ich in ICE gegangen.
Jetzt wissen alle, wann deine Mutter Geburtstag hat. Happy Birthday nachträglich.
Happy Birthday nachträglich.
Sie hört auch noch, oder?
Sie hört noch. Geil. Und deswegen bin ich in die ICE gesprungen. Und es ist völlig egal, ob es der Metronom oder die ICE war. Auf jeden Fall hat die Frau, die gesprochen hat, so, meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Hamburg-Harburg. Sie haben Anschluss an die Züge. Die hat aus irgendeinem Grund einen so krassen Lachanfall gehabt.
Bei der Ansage?
Bei der Ansage. Und hat immer wieder ist sie in so krasses Gelächter ausgebrochen und hat es nicht geschafft. Und dann hat sie sich halt einfach wieder Pause und dann kam das Englische. Und dann ist sie wieder völlig. Und es war so toll.
Oh, schön.
Es war so schön.
Das klingt toll.
Und das ist, weil ich gerade meinte, die Bahn und der Bus sind so Maschinen. Das war keine Maschine. Das war einfach ein Mensch, der da stand. Und alle haben sich gefreut und alle fanden es toll.
Wirklich? Gab es da nicht Miese Peter?
Miese Peter? Oh, bestimmt, aber nicht in meiner näheren Umgebung. Da waren nur junge Frauen um mich rum.
Die fanden es alle toll.
Die fanden es alle toll.
Ja,
also. Junge Frauen sind selten miese Petrich.
Ich arbeite an einer Krankenpflegeschule. Da sind viele junge Frauen, die können sehr miese Petrich sein. Glaub mir das. Wenn ihr irgendwas nicht passt, sind die sehr vokal.
Kennen aber glaubst du auch in so einer Rechte? Situation? Wenn du dir vorstellst, ein Zug, wo sich eine Frau über ein PA schlapp lacht. Dann könnte man sich doch eigentlich nur vorstellen, dass entweder alte Frauen oder mittelalte Männer darüber die Nase rümpfen.
Ja. Oder, ja, stimmt. Ganz alte Männer wiederum nicht.
Nee.
Die sind ja. Sehr, sehr weich. Ja. Sehr weich in ihrer Beurteilung.
Frauen werden hart, Männer werden weich.
Verhärmt. Ist das jetzt auch eigentlich Sexismus? Ja, ne?
Oder, wie heißt das, wenn.
Altismus.
Altismus.
Wie heißt denn das? Ageism.
Ageism.
Das ist auf Englisch. Ja. Ich weiß nicht, gibt es eine deutsche Entsprechung für Ageism?
Es gibt auf jeden Fall Adultismus, aber das richtet sich, glaube ich, gegen Kinder.
Ach so.
Aber das kann nicht sein.
Adultismus
muss ich eigentlich gegen Erwachsene reden. Infantismus müsste sich gegen...
Kindismus.
Kindes?
Gegen Kinne. Was ist die Mehrzahl von Kinn? Kins? Kinne? Kinn?
Ein Kinn, zwei Kins.
Zwei Kins?
Kins, Kinne, Kinne.
Zwei Kinne?
Aber man braucht sehr selten den Plural von Kinn. Weil man hat es nie mit mehr als einem Kind gleichzeitig
zu tun. Ich war neulich in der Bahn, da habe ich zwei so schöne Kinder gesehen. Könnte man doch irgendwie sagen wollen, gegebenenfalls.
Kin. Zwei, vielleicht ist es jetzt auch Kinn.
Zwei Kinn gesehen?
Ja. Also wir reden übrigens über den Körperteil, der am Kopf sich befindet. Nur falls ihr es nicht verstanden habt.
Worüber sonst? Was heißt denn noch Kinn?
Na, weil wir bei Kinder und Adultismus und so waren und ich habe auch ein bisschen gebraucht. Vielleicht hat es bei irgendjemandem noch gerattert gerade.
Meine jetzt gerade sich im Mutterschutz befindliche Chefin hat mir mal in einem Mitarbeiterjahresgespräch attestiert, ich hätte eine schnelle Auffassungsgabe.
Das deckt sich mit Frau Jessen.
Das, ja, aber anders als bei Frau Jessen hat es irgendwie auf mein aktuelles Leben einen anderen Impact gehabt als Sechsjähriger.
Ja.
Weil ich so dachte, das stimmt.
Du hast eine schnelle Auffassungsgabe.
Ich habe eine super schnelle Auffassungsgabe. Ich begreife schnell Situationen, ich begreife schnell Gefühle, ich begreife schnell Konstellationen und habe manchmal, da muss ich mich wirklich ab und zu bewusst zügeln, Unverständnis für Menschen, die es nicht so schnell verstehen.
Ja, kann ich verstehen.
Und ich hoffe, schnell genug. Das ist manchmal eine echte Herausforderung.
Ja.
Und ich arbeite als Lehrkraft.
Also.
Das ist eigentlich gar nicht die beste Voraussetzung dafür, muss man sagen.
Doch, eine schnelle Auffassungsgabe ist gut, aber die Ungeduld, die damit kommt, die ist natürlich
schwierig. Ja, weil man ja immer dazu neigt oder häufig dazu neigt, irgendwie von sich selbst auf die Umgebung zu projizieren. Und Was ich nichts mehr, also was ich am allermeisten gehasst habe im Studium, ist zu langsames Vorankommen der Inhalte und zu häufige Wiederholung der Inhalte. Aber es gibt Menschen, die brauchen das.
Ja.
Und das muss ich mir immer und immer und immer wieder bewusst machen, weil wenn ich immer nur so arbeiten würde, wie ich es mir selber wünschen würde, dann würde ich ganz viele Menschen verlieren.
Ja, verstehe ich.
Weißt du?
Ja, total. Also, ich finde das super plausibel. Nein, das ist, man muss ja mit dem arbeiten, was man ist und was man hat. Und wo wir schon so beim Komplimente austeilen sind, das kann ich super doll bestätigen, denn ich bin häufig in der Situation, dass ich, weil ich sehr schnell feuere und assoziativ unterwegs bin, dass ich mich erklären muss.
Mhm.
Und ich kenne das so viel von dir, dass ich dich einfach dann irgendwie mitten in meinem Monolog angucke und sehe, du hast es einfach schon längst begriffen. Und ich kann aufhören, es nochmal zu paraphrasieren.
Ja.
Manchmal sagst du das auch, ich habe es schon verstanden. Und das ist ungewöhnlich. Und bei meiner Frau ist es auch so. Bei meiner Frau ist es sogar so, dass die halt häufig sagt, einfach während ich rede, mit den Augen rollt, weil sie sagt, es geht zu langsam voran, sei schneller mit deiner Erklärung, ich weiß, worum es geht.
Also deine Frau ist einfach unfreundlicher als ich.
Ja. In dieser Hinsicht, auf jeden Fall. Aber vielleicht wirst du es als Partner in einer Beziehung auch, weil da ist man, da
ja,
ist man weniger zurückhaltend.
Ich bin zu niemandem so unfreundlich wie meiner Frau.
Das ist so, das sage ich auch immer. Das ist ein Zeichen von Nähe.
Das stimmt nicht. Das stimmt. Tatsächlich stimmt es nicht. Ich bin sehr froh. Ja. Ach, das lassen wir mal das Thema. Mach mal weiter.
Also, auf jeden Fall hast du wirklich eine sehr, sehr schnelle Auffassungsgabe. Und viele Dinge, wo ich das Gefühl habe, eigentlich müsste ich es noch erklären, muss ich nicht erklären, weil du es sofort verstehst. Liegt aber auch daran, dass wir uns schon so lange kennen.
Ja, aber nicht nur. Ich bin das eigentlich fast den meisten, also fast einer. Fast den meisten, fast aber nur den meisten gegenüber. Nicht überlegen, aber egal, ob ich die jetzt schon seit 20 Jahren oder erst seit 20 Minuten kenne, begreife ich schnell in aller Regel.
Tim, ich habe...
Das erste Mal heute hältst du jetzt dein Handy vor der
Hand. Ja, wir sind bei 1:11 und ich habe noch nichts und ich habe ja immer ein paar aktuelle Sachen.
Ich würde es gerne nicht so lang machen.
Nee, ich weiß, deswegen bin ich ein bisschen im Stress, weil es irgendwann nicht mehr aktuell ist. Ich habe aktuelle News aus dem Bereich Boulevard, Gossip und...
Bitte.
Nee, ist falsch, beides ist falsch.
Dann bitte
nicht. Es ist weder Boulevard noch Gossip. Tech Fun möchte ich es nennen.
Tech Fun.
Tech Fun.
Spaß an Technik.
Ja.
Okay. Schnelle Auffassungsgabe.
Die beleuchteten Brüder. Tech Fun. So. Hast du das mit dem Google-Stop von Where's My Mind mitbekommen?
Nee.
Where's My Mind ist ein Song von den Pixies, den du kennst, weil du Fight Club gut kennst.
Und auch unabhängig davon.
Die Pixies, große Indie-Band. Und wie fängt der Song an?
Ich weiß, ich verstehe es immer nicht, was er da singt.
Feet in the air and a head on the ground.
Feet in the air
and a head on the ground. With our feet in the air and our head on the ground.
Ja.
Try this trick. And spin it.
Ja.
Dann bist du wieder normal.
Ja, dann bist du wieder auf den Füßen.
Ja. So, aber wie fängt das Lied an? Mit so einem Gebrabbel. Stop.
Genau.
Und da kommt die Gitarre.
Ein heftiges E-Dur.
Richtig.
Ja.
So, und es gibt Google Android-Phones, die... Es gab ein Phänomen, dass ein einzelner Mensch und später hat es mehrere bestätigt, an manchen Tagen verschlafen haben, weil sie ihren Wecker nicht gehört haben.
Mhm.
Warum? Weil ihr Wecker so war, dass der Wecker eine Spotify-Playlist anmacht und random halt irgendwelche Lieder aus der Spotify-Playlist macht. Und immer wenn der erste Song in dieser Playlist Where's My Mind war, hat der Sänger der Pixies Google gesagt, stop. Und dann ist der Wecker einfach ausgegangen. Und das war halt so ein Ding, wo die Leute gesagt haben, Und dann hat es relativ lange gedauert und einer hat es gepostet und dann hat es jemand anderes gepostet, bei mir auch. Und dann haben sie gesucht und irgendwann haben sie es gecheckt.
Geil. Und was ist jetzt die Folge davon? Also,
keine Folge, die Pixies haben geschrieben, haben einfach einen Wecker Foto gepostet und dazu geschrieben, sorry.
Sehr gute Reaktion. Das hätten sie sich damals nicht zu träumen
gewagt. Nein, wie geil, du schreibst in den 80er Jahren oder so, schreibst du ein Lied, frühen 90er Jahren schreibst du ein Lied Und dann bringt das 2023 die Google-Alarmfunktion durcheinander und lässt Leute verschlafen.
Das ist ziemlich geil.
Stop. Es ist halt auch so, das ist, wenn man das Lied kennt, ist es ein bisschen lustiger, weil es ist so ein ganz, ganz glasklares. Das Lied fängt mit so einem Gekrissel an und dann kommt
Stop
Frank.
Und dann Turner.
Turner? Nee.
Nein. Andere
Frank Künstler. Mit D, glaube ich, ist der Name. Ist egal. Der Sänger von den Pixies sagt Stop und singt dann sein wunderbares, wunderbares Lied Where's My Mind.
Wirklich ein wunderbares Lied. Ja. Unabhängig vom Fight Club. Ein sehr schöner Song. Where is my mind?
Es gibt ein Cover von Nada Surf davon.
Ja, das kenne ich sogar.
Lohnt sich nicht so
sehr. Ist nicht so gut wie das Original. Das ist ja im Grunde genau das Gegenteil. Also die haben damals dieses Lied gemacht und das so produziert mit Stop und haben natürlich nicht damit gerechnet, dass das mal irgendwann passiert. Und ja, das ein Thema wird. Die Band A, kennst du die Band
ja.
A? Nothing!
Ja, das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob im Podcast.
Habe ich schon mal erzählt?
I Like Lake Tahoe ist der größte Hit.
Nein, Nothing ist der größte Hit. Und dann kommt, glaube ich, Starbucks. Und dann vielleicht I Like Lake Tahoe. Jetzt wird das einmal kurz. Ja, genau das ist nämlich das
Ding. Ich weiß.
Dass ich die Band A dachte, geil, wir sind dann immer im Mediamarkt ganz vorne direkt. Aber sie haben nicht an Google gedacht, weil googelt mal die Band A, einfach nur ein A. Viel Erfolg dabei.
Ja, aber sie haben immerhin 57.000 monatliche HörerInnen.
Ja, und Nothing hat fast 9 Millionen, Starbucks 1,3.
Und I Love Lake Tahoe nur 660.000.
Ja.
Tja.
So sieht das aus mit der Band A. Es ist eigentlich überhaupt gar nicht das Gegenteil von den Pixies.
Wie viel, hat A oder die Pixies mehr Zuhörer?
Auf jeden Fall die Pixies. Ja, 100.000% die Pixies. Das ist ein Spiel, was Benny und ich sehr gerne ab und zu mal spielen. Wer hat mehr Hörer bei Spotify?
Ich bin extrem schlecht da drin.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Pixies Lead Singer heißt natürlich Frank Black.
Siehst du, Frank war richtig.
Wissen wir doch. Ich möchte noch einen ganz kurzen thematischen Teil hier einführen in diese Folge.
Ja, mach mal.
Aber danach bin ich fertig. Ich sag's direkt.
Ich habe danach noch etwas aus dem aktuellen Bereich skurrile Sachen in den USA.
Oh, schön.
Skurrile Sachen in den USA.
Guck mal hier, was mein letztgehörter Song ist bei Spotify.
Ja.
Durch die Nacht von Blond.
Ja, der ist toll.
Von dem du vorhin erzählt hast, Judith Holofernes. Ja. Bam.
Was so schön.
Judith Holofernes?
Dieses Lied.
Dieses Lied, ja. Damit, ja, genau, erster Track. Erstens, ich habe, das ist eigentlich ein Callback, ich habe vor Jahren.
Warte. Sonst, ich will nicht nochmal die Klammer machen. Ich finde das auch deswegen so schön, weil ich, Whoopi Goldberg hat mal irgendwann gesagt, dass sie nur Schauspielerin geworden ist, weil Nichelle Nichols, als Lieutenant Uhura auf der Brücke der Enterprise saß.
Oh.
Und das hat sie als Kind gesehen. Mhm. Und sie hat gedacht, das ist eine Schwarze. Die sitzt da auf der Brücke der Enterprise.
Kennst du diese Reaction-Videos von kleinen schwarzen Kindern auf den Ariel Real-Film?
Ja, oh, das ist so schön.
Trailer?
Das ist so schön.
Disney hat ja vor einigen Jahren die tolle Idee entwickelt, alle Zeichentrick-Meisterwerke, Klassiker nochmal als Realfilm oder als Animationsfilm, muss man sagen, wie bei König der Löwen zum Beispiel, nochmal neu aufzulegen. Und die neue Ariel ist jetzt eine schwarze Frau.
Ja.
Und da gibt es so ganz tolle Zusammenschnitte bei YouTube zum Beispiel, wo gefilmt wird, wie kleine dunkelhäutige Mädchen sich das angucken und hin und weg sind.
Ja.
Und ich habe ganz doll im Ohr, wie so ein kleines schwarzes Mädchen sagt, She looks like me.
Ja.
Das ist so
und man kann
schön.
Sich nicht vorstellen als privilegierter weißer deutscher Mann, was das, weil es ist fantastisch und ich hab das vor vielen vielen Jahren habe ich das gelesen, dass Whoopi Goldberg, die ich kannte als die große Schauspielerin, nur sich das gesagt hat, das will ich, das kann ich, das soll ich werden, weil sie gesehen hat, dass auf der Brücke der Enterprise in der fucking Zukunft einfach eine schwarze Frau sitzt.
Ja.
Und Kommandogewalt ein bisschen hat. Obwohl die damals natürlich auch so, das ist egal.
Ich dachte, sie war nur Rezeptionistin
letztlich. Ja, letztlich war sie das und da kann ich ganz lange drüber reden. Es ist super interessant und Star Trek ist ja bis heute so, dass es da so auch inzwischen ganz viel macht mit non-binären Personen und die machen so tolle Sachen, was das angeht. Und das hat immer diesen Effekt. Und so ein bisschen muss ich auch daran denken. Die man sich nie so
bewusst macht, ne?
Genau. Und so ein bisschen muss ich daran denken, wie die kleine, wie auch immer sie heißt, Sängerin von Blond,
Nina,
da sitzt und sie das so berührt und das so wichtig für sie ist.
Ja, es ist im Grunde
so ein Vorbild
wie auch das, was wir über die Toten Hosen gesagt haben oder als wir da über meine Toten Hosen Sozialisation gesprochen haben. Nicht, weil ich jetzt ein Vorbild darin gesehen habe, sondern weil das ja auch wahrscheinlich extrem horizonterweiternd gewesen ist.
Aber auch noch, du kannst
das schaffen.
Du kannst das sein. Und zwar, und das ist das schrecklich Traurige daran, obwohl du eine Frau bist.
Ja. Ja. Damals in der Schule wurden wir gefragt, was wollt ihr mal werden? Wir haben Superstars gesagt.
Ja.
Ja, haben sie richtig eingeschätzt, sagen sie dann in dem Song. Geil, wie wir immer wieder zu Blond zurückcirkeln. Eigentlich muss die Folge alles über Blond heißen. Was ganz cool eigentlich ist, so als Titel, wenn man die Band nicht kennt.
Vielleicht.
Ganz gut.
Aber wir hatten noch einen anderen guten Titel. Aber ich hoffe, du hast deinen Faden nicht verloren, wo ich dich rüde unterbrochen habe.
Nee, das war nicht rüde. Das war schön. Ich habe ihn verloren. Aber das macht nichts. Das war alles ganz schön.
I'm sorry. Bisher.
Nein, macht gar nichts. Ist wirklich, wirklich gut. Ariel.
Ariel. Alter, da bist du aber erst drauf gekommen, weil ich das gesagt habe.
Ist egal. Das kann ich auch nochmal nachreichen. Heute, glaube ich, irgendwelche Filmtipps, Serientipps.
Ja, genau, das ging um das Thema Serien.
Ja, aber ich finde das jetzt
den Bereich Serien
gar nicht mehr wieder. Was ich aber kurz sagen kann, ach doch, ich weiß es tatsächlich.
Ein
wieder.
Glück.
Wir müssen kurz was machen, wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Schalala.
Schalala!
Hey, hi, zurück sind wir. Das gab technische Probleme ganz kurz. Ich weiß, was ich sagen wollte.
Ja, zu einer Serie.
Genau. Ich habe die Serie Killing Eve sehr doll empfohlen.
Hast du? Und dann hast du es eingeschränkt.
Die ist, genau, aber die gab es damals sehr schwer zu gucken, nämlich nur, indem man einen Extra-Kanal bei Amazon Prime abonniert. Oder sie sich kauft, das wäre natürlich auch eine Variante gewesen. Mittlerweile gibt es sie bei Netflix. Alle 4 Staffeln. Ich möchte die erste Staffel sehr doll empfehlen. Wenn man danach aufhören möchte, dann darf man, sollte man, könnte man. Nee, sollte man ist zu doll. So schlecht ist der Rest auch nicht. Aber es nimmt ab in der Qualität, aber man kann es sich sehr gut angucken. Und genau, wer Netflix hat, heftige Empfehlung. Killing Eve, erste Staffel, toll. Villanelle, I love her.
You love her.
I love her. Und das Zweite, du weißt es schon, ich habe mich aktuell sehr viel mit der Serie Euphoria beschäftigt, die ich gerne Euphoria nenne. Und möchte auch diese Serie jedem und jeder sehr ans Herz legen, weil die ganz toll ist. Und was das so bitter macht, die gibt es halt nur bei Wow, also bei Sky. Und was es so bitter macht, ist, dass ich so 100% überzeugt bin, dass du die richtig gut finden würdest.
Euphoria.
Ja. Dass du die wirklich, wirklich, also noch viel, viel eher als Fleabag oder Killing Eve oder so. Also Phoebe Waller-Bridge hat nichts mit Euphoria zu tun. Aber ich glaube, das wäre eine Serie, die würdest du richtig toll finden, weil die hat so krass gute Dialoge, die ist so gut gefilmt, die hat so gute Drehbücher, die hat so gute Charaktere.
Was ist denn das Setting?
17-jährige überwiegend junge Frauen, die so Ende Highschool super abgefuckt. Die Hauptfigur ist extremst doll drogenabhängig. Es geht um Party, es geht um Nihilismus, es geht um fehlende Zukunftsperspektiven, es geht um Beziehungen ganz besonders, es geht um das Finden seiner selbst. Und das ist einfach ganz, ganz toll. Und sie bedient sich eines erzählerischen Tricks, den ich bei Lost schon so toll fand, insbesondere in der ersten Staffel, dass jede Folge, das ist eine Ensemble-Serie letzten Endes, mit einer zwar klaren Hauptfigur, die das auch alles erzählt, aber es gibt auch durchaus viele Geschichten, da spielt sie gar keine Rolle, sondern andere Figuren, die allesamt irgendwie sehr interessant sind, sehr ambivalent. Also es ist sehr schwierig, da klare gute und schlechte Charaktere rauszulesen, sondern so ambivalent wie das echte Leben so ein bisschen. Halt aber natürlich extrem auf 11 gedreht. Gerade in der ersten Staffel hat jede Folge eine andere Figur im Fokus,
ja, okay,
und beleuchtet so den Hintergrund und wie die so geworden sind, wie sie eben geworden sind. Und was sie richtig toll machen, was ich aber Serien generell wirklich fantastisch finde, ganz häufig werden irgendwelche Sachen erwähnt oder irgendwas angesprochen oder irgendwas kurz thematisiert, wo man immer so kurz vom Kopf gestoßen ist und sich denkt, hä? Ich weiß es gar nicht, was gemeint ist. Was soll denn das überhaupt? Und erst so 3, 4, 5, 6 Folgen später kommt die Geschichte dazu. Und wenn du halt aufmerksam zugeguckt hast, merkst du, ah krass, okay, darüber haben sie in Folge 3 gesprochen. Jetzt verstehe ich es, wie es überhaupt dahin gekommen ist. Und das ist ganz große Erzählkunst. Man merkt, das ist auch wieder die Vision eines Menschen, so ein bisschen wie bei Breaking Bad. Und da hat man auch die komplette Geschichte schon im Kopf gehabt, bevor man angefangen hat, sie zu erzählen, ja, und nicht beim Erzählen immer weiterentwickelt, weil es so krass erfolgreich war.
Das hilft immer sehr.
Ja, und das merkt man der Serie sehr an. Die zweite Staffel ist ein bisschen schwächer meines Erachtens als die erste. Mehr gibt es bisher noch nicht. Es soll aber noch, sollen noch weitere kommen. Und das ist einfach für jeden Menschen, der es gucken kann, eine extreme Empfehlung. Allerdings mit dem kleinen Hinweis, die ist hart. Also die ist, also es werden sehr explizit Drogen, Sex und Gewalt dargestellt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie in einer Serie so viele irrigierte Schwänze gesehen wie in Euphoria. Das ist schon sehr beeindruckend. Man sieht, glaube ich, mehr nackte Männer als nackte Frauen, was auch ungewöhnlich ist. Man sieht auch nackte Frauen. Falls man sich dafür interessiert, kann man sich die auch angucken. Und sie ist...
Und Gewalt? Wie passt die da rein?
Die passt da rein. Das würde potenziell zu viel verraten, aber die passt da rein. Und was sie ganz fantastisch macht, was auch so, also jedenfalls meines Wissens, noch nie so gut dargestellt wurde, da ist eine wichtige Figur, die ist eine Transfrau, die auch dargestellt wird von einer Transfrau. Und die Frau, die heißt in echt Hunter Schäfer, witzigerweise. Ich weiß nicht, ob sie irgendwelche deutschen Vorfahren hat. Und die ist vorher nie als Schauspielerin in Erscheinung getreten, sondern als LGBTQIA-Plus-Aktivistin. Und die spielt so extrem gut. Das ist so eine fantastische Schauspielerin. Ja, guck mal,
das spricht schon wieder für meine Theorie, dass Schauspielen nichts ist, was man lernt, sondern was man kann.
Ja, ich glaube, also in diesem konkreten Fall jedenfalls. Und bei Jürgen Vogel. Das sind die beiden Beispiele, die mir einfallen. Weil auch Jürgen Vogel hat nie eine Schauspielschule besucht.
Ja.
Kann man das auf jeden Fall bestätigen. Euphoria.
Euphoria. Ich habe noch 3 Sachen. Eine hatte ich versprochen, USA-Fun. Fun aus den USA. Ich weiß nicht, wie unsere Kategorie heißt. Außerdem, ich habe aufgeräumt und will jetzt endlich diese Baderegeln wegschmeißen. Ich habe die nur deswegen aufgeräumt, weil wir haben dein Seepferdchen besprochen und das sind die aktuellen Baderegeln. Das
ist ein bisschen pervers. Wir haben dein Seepferdchen.
Dein irrigiertes Seepferdchen.
Das sind die ganz aktuellen
Baderegeln. Das sind die ganz aktuellen Baderegeln. Ich will die nicht alle vorlesen, aber wir hatten die Historie. Erst war es...
rufe nur um Hilfe, wenn du...
Wenn es wirklich nötig ist oder so ähnlich. Wenn du wirklich große Angst hast.
Wenn du wirklich in Gefahr bist.
Wenn du wirklich Angst hast.
Wenn du wirklich große Angst hast.
Ja. Und dann war es abgeschwächt im Sinne von ruf nicht um Hilfe, wenn du nicht wirklich in Gefahr bist.
Mhm.
Und jetzt ist es so ähnlich, ruf nie um Hilfe, wenn du nicht wirklich in Gefahr bist, aber hilf anderen, wenn sie Hilfe brauchen.
Oh.
Und ich finde, da kann man richtig die Evolution der Menschheit in diesen 3 Stufen sehen.
der jüngeren Menschheit, der sehr jüngeren Menschheitsgeschichte.
Und ansonsten, ja, weiß ich nicht, überschätze deine Kraft und dein Können nicht, springe nur ins Wasser, wenn es tief genug fällt. Es ist alles so formuliert, dass man sich nicht beklemmt fühlen muss. Außer bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich.
Ich habe, glaube ich, irgendwann mal erzählt, dass, wenn man so Sachen in Relation und Verhältnis setzt, ein schönes Beispiel dafür ist, wenn man seinen Arm komplett ausstreckt und sich vorstellt, das ist die Geschichte der Erde.
Hast du schon mal erzählt in
diesem Podcast,
ja.
Dass die Herrschaft der Menschheit, der Menschen, wie wir sie kennen, gerade mal der vorderste Fingernagel ist.
Ja.
Wie viel davon ist jetzt diese Evolution, von der du gerade sprichst?
Ja, wenig. Ein kleiner Teil, den man nicht richtig mit dem Auge erkennen kann.
Ein kleiner Teil des vorderen Fingernagels.
Ja.
Okay.
Auch schön ist, gefährde niemanden durch deinen Sprung ins Wasser.
Ja.
Das ist alles irgendwie so, das ist doch toll, wie Sprache so unterschiedlich wirken kann, oder? Mhm. Und ich finde die neueren Baderegeln besser als die alten. Das heißt, wir bewegen uns in eine gute Richtung. Jetzt kommt Fun aus den USA.
Das ist Nummer zwei von den drei Sachen?
Das ist Nummer zwei von den drei Sachen.
Mhm.
Wer kippte 15 Schubkarren Nudeln ans Bachufer?
15 Schubkarren Nudeln?
Pastafund im US-Bundesstaat New Jersey. Spaghetti, Macaroni, Buchstabennudeln. Unbekannte haben riesige Mengen Pasta in einem Waldstück in New Jersey entsorgt. Nun wird gerätselt, wer hinter der illegalen Nudelverknappung steckt. Guck dir das Bild an.
Die illegale Nudelverknappung, oh ja.
Nudelhaufen an einem Bach in Old Bridge. War es die Großmutter Hexe? Pasta da Vista Baby. In der Nähe des Ortes Old Bridge im US-Bundesstaat New Jersey wurden hunderte Kilogramm Nudeln gefunden. An denen die Leute sonst Sperrmüll oder Baumüll.
Hunderte Kilogramm.
Kilo. Nina Jotschnowitz, eine Anwohnerin, hatte erstmals über die sozialen Medien auf die Pasta-Ablagerungen. Pasta-Ablagerung ist auch ein Wort, das doch nie jemand vorher benutzt hat. Aufmerksam gemacht. Eine Bekannte hat ihr von dem Nudelhaufen erzählt. Sie fuhr hin und machte Fotos.
Da hatte,
die Bekannte hat keine Fotos gemacht.
Da hatte jemand viel Spaß beim Verfassen dieses Artikels.
Du hattest es nicht fotografiert? Ich muss da hin. Zitat. Es waren buchstäblich 25 Fuß, in Klammern etwa 7,5 Meter, Nudeln, die dort abgeladen worden waren. Du hast doch Afterlife geguckt, oder?
Ja.
Da ist Ricky Gervais ja so ein... arbeitet für so eine Lokalzeitung, die immer so schrecklich langweilige Nachrichten bringt.
Das wäre ein Aufmacher in der Zeitung.
Wo, ja. Ich habe mir Ricky Gervais vorgestellt, wie er da hingeht und dann einfach mega gelangweilt ist, wie sie von diesen Nudeln berichten. Aber sie sagte das der New York Times. Und man kann sich richtig vorstellen, das war ihr Moment in ihrem Leben, wie sie erzählt hat,
15 Minutes of
dass fame. Da 25 Fuß Nudeln abgelagert worden. Jochnowitz schätzt die Menge auf 150 bis 250 Kilogramm. Die Stadtverwaltung spricht von 15 Schubkarrenladungen.
Also die Einschätzung des Gewichtes kommt von der Frau, die es gefunden hat?
Ja.
Okay.
Die Stadtverwaltung hat eine andere, aber die misst in Schubkarrenladung.
Auch wieder ein komisches.
Dann kommt, wo Einheit. Ist das, bla bla bla. Alle rätseln. Hat ein Restaurant eine Fußballmannschaft bekochen wollen, die nicht auftauchte? Hat ein Caterer ein Event geplant, das abgesagt werden musste? Waren Pastafaris am Werk oder Anhänger der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters? Oder war es Gastrega Sophie aus dem italienischen Kinderbuchklassiker Der Zaubertopf? Lokale Medien berichten, dass es nun eine heiße Spur gibt. Sie berichten von einem Mann, der im Haus seiner gerade verstorbenen Mutter massenweise Nudeln gefunden hatte. Mit der schieren Menge sei er überfordert gewesen, hätte diese in den Wald entsorgt. Das feuchte Wetter hätte die trockene Pasta so aufgeweicht, dass es aussah, als wäre sie gekocht worden. Das war auch Teil des Rätsels. Wer kocht die erst
und schmeißt sie dann weg? Geil.
Nach Behördengaben benötigten Arbeiter weniger als eine Stunde, um die Nudeln zu beseitigen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Polizei sucht nach dem Missetäter.
Ist ordnungsgemäß im Biomüll?
I don't know. Vielleicht haben sie auch gegessen.
Das, wahnsinnig. Das ist ordnungsgemäße Entsorgung von Nudeln am Straßenrand. Aber Essen.
Ich finde schon, wenn mir das passieren würde, ich würde langlaufen und würde da 7,5 Meter Nudeln sehen, fände ich das auch ganz schön geil. Aber dass man damit in die New York Times kommt.
Und dass, also, du hast es gerade vorgelesen von Spiegel Online,
ja.
Dass deine Schätzung des Gesamtgewichts
bis
nach Deutschland schafft. Das würde ich jetzt auch nicht
vorstellen. Ein Leitmedium.
Man sieht da Meter hoch die Pastaberge und denkt sich, naja, das sind ungefähr, was hat sie gesagt?
20 Fuß.
Wie viel war das nicht ein Gewicht?
7,5 Meter.
Ich dachte Gewicht. Hat sie nicht Gewicht eingegeben? Naja, jedenfalls das, was sie gesagt hat. Und dann
ist, ein Fuß.
Ist das jetzt bei uns im Podcast.
Ja. So weit hat dieses Jochowitz gebracht. Frau Jochowitz. Vielleicht ihre Freundin, die
angerufen. Kann irgendjemand sie herausstalken aus dem Internet und ihr diese Folge samt englischer Übersetzung
empfehlen
und schicken. Und bitte alles, nicht nur diesen Part.
Ja.
Du musst alles hören. Alles über die Band Blond,
ja.
Die Formation Blond, wie es heißt.
Formation Blondinatoren.
Blondinator.
Well,
Drittes Thema?
Drittes Thema ist mein Tagebuch.
Ja.
Ich habe es gerade durchgeflöht, ich habe es von oben geholt während der Pinkelpause. Durchgeflöht. Weil ich eine Passage suchen wollte, wo ich vorhin wirklich kurz wirklich von mir selbst gerührt war. Du kennst es vielleicht, du hast es, glaube ich, selber gemacht, Briefe in die Zukunft schreiben.
Ja, zu Beginn meiner Ausbildung habe ich das gemacht.
Da schreibt man was auf, wie es einem gerade so geht und so. Und man struggelt ja in seinem Leben. Man ist irgendwie, man ist wühlig, man ist unsicher, man ist überfordert und das ist alles ein bisschen viel und so. Und irgendwann im Jahr 2009 habe ich in dieses Buch geschrieben, ich glaube, da stand Fret Not.
Fret Not?
Fret Not. Es war, ich suche es nochmal raus und zitiere es wörtlich, es war ganz schön formuliert. Es war sowas wie, mach dir keine Sorgen, zukünftiges Ich. Ist alles gut. Ich war sehr euphorisiert bei diesem Eintrag. Da stand ja nur, ich habe gelebt. Mit 24 habe ich das aufgeschrieben.
Ja.
Und ich habe das vorhin gelesen und es war so schön, weil das hat mir irgendwie so viel genommen, auch an was man sich mit Älterwerden beschäftigt und so weiter und so. Denn am Ende ist man irgendwann alt und stirbt. Und die Tatsache, dass man irgendwann in seinem Zeitpunkt, als ich so jung war, sagen konnte, egal was danach kommt, es hat sich gelohnt.
Ja.
Hat mich auf eine tiefe Art und Weise berührt und beruhigt.
Ich habe da zwei verschiedene Gedanken zu oder Gefühle zu. Erstens, ich kenne das. Ich kenne dieses Gefühl, dass man irgendwie überzeugt sagt, okay, bisher war es ein guter Ritt. So alles, was danach kommt, das ist nicht mehr, also spielt nicht mehr so ins Gewicht, weil bisher war alles so gut. Ich kann das genießen und davon zehren.
Ja.
Auf der anderen Seite kenne ich aber auch das Gefühl, dass man auch mit 24 zwar davon überzeugt war, zu wissen, wer und was man ist und will und kann und wo man hin möchte und was man für Ziele hat, aber in der Retrospektive doch feststellen muss, also vielleicht habe ich doch noch nicht so richtig viel Durchblick gehabt. Und also das hat sich in dem Moment so angefühlt und I appreciate that, so auch im Nachhinein, aber es war eigentlich nicht die Wahrheit, auch wenn ich es damals dachte.
Das ist richtig. Aber
ich meine, gerade du hast danach ja erst deine Kinder bekommen.
Ich weiß. Aber auch im Kontext dessen, was ich sonst noch gelesen habe, habe ich mich halt wirklich auch erinnert gefühlt an so eine sehr euphorische Zeit und gedacht, ja, das ist irgendwie auch wirklich. Also ich habe mich selber in der Vergangenheit auch ernst genommen.
Ja, natürlich. Gesagt, das ist ja nicht wertlos. Also nur weil man vielleicht mittlerweile doch noch ein bisschen mehr Gesamtüberblick hat,
und wie heißt schön, es ja
nicht, dass es nicht wertlos
ist. Dass man in so einer Zeit, in dem ja. So viel in einem wühlt und explodiert, dass man einfach so eine Selbstzufriedenheit hat, ja, mit dem, was man erreicht hat, was man ist, was man erlebt hat, mhm, was man gesehen hat, dass man sagen kann, dafür war es schon wert. Egal, was danach kommt. Selbst wenn es scheiße ist, das alleine ist so toll.
Das habe ich erstmal auf der Haben-Seite.
Ja.
Mhm, verstehe ich komplett. Das ist ganz viel wert und das ist auch, glaube ich, wieder mal ein riesengroßes Privileg, weil viele Leute in dem Alter das halt nicht spüren können, weil ja, sie es einfach faktisch nicht sagen können von sich.
Das ist eine ballsy Aussage.
Ja, und viel mehr ballsy dadurch, dass es halt ehrlich und aufrichtig war und nicht einfach nur, ich habe es gesagt oder aufgeschrieben,
ja, und
weil offensichtlich ich das wollte, weil es mein Ziel ist, weil ich gerne etwas darstellen wollte, sondern du warst es ja.
Und das
du
ist hast nur für es mich.
Gefühlt und genau.
Ich wusste, dass ich dieses Buch, ich wusste noch nicht, dass ich einen Podcast haben werde und das mal ausbuddeln werde. Das war nur für mich. Das war wirklich, das ist eine ganz intime Sache mit mir selber. Und ich habe da nicht nur dieses Gefühl empfunden, sondern ich habe auch in die Zukunft gedacht,
ja,
und habe schon kommen sehen, dass es Phasen in meinem Leben gibt, die schwieriger sein werden oder die ereignisloser sein werden oder wo ich vielleicht das Gefühl zu dieser Vergangenheit verloren haben werde oder die Verbindung. Und habe ein kleines Seil ausgeschmissen.
Ja, ein Anker.
Ein kleiner Anker geworfen. Ein
24-jähriges Ich.
Und habe gesagt, hier, nimm dir diese Leine. Und jetzt habe ich das, und ich habe mich wirklich ein bisschen im Dialog mit mir selber gefühlt vorhin.
Voll gut.
Total schön.
Bisschen schizophren, aber gut.
Das war's. Ich bin raus. Das war's für heute.
Wunderbar. Was für ein warmes Ende. kurze, wie soll ich sagen, thematische Abbindung dieser Folge. Ich habe heute, bevor ich hierher gekommen bin, bei Instagram Nina Kummer angeschrieben und sie gefragt, ob das in Ordnung wäre, wenn ich einen Teil der Einleitung von dem Hörbuch der sexualisierten Gewalt hinter diese Podcast-Folge schneide. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Wenn jetzt nichts kommt, habe ich keine weitere, also weiterhin keine Antwort bekommen. Wenn das jetzt kommt, hat sie mir geantwortet und ihr Go gegeben.
Alles klar.
Weil ich denke, dass das vielleicht ganz sinnvoll wäre, wenn sich alle Leute, ganz egal, da mal kurzzeitig mit beschäftigen.
Ja.
Wenn hier jetzt kein Ausschnitt kommt, sucht einfach bei dem Streamingdienst eures Vertrauens nach Hörbuch der sexualisierten Gewalt. Das ist überall auffindbar. Und dann hört da mal rein. Und
ich werde es tun.
Reflektiert euch selbst. Ja, ich glaube dir komplett. Du hast ja beide Blondalben zweimal gehört, nachdem ich es empfohlen habe. Und den Bobcast hast du auch gehört, nachdem ich zumindest davon erzählt habe.
Was ist mit mir los?
Ich weiß es auch nicht. So kenne ich dich gar nicht. Du bist gar nicht mehr mein Benny. Wir sind übrigens keine Brüder, falls sich jemand fragt.
Meistens schlecht beleuchtet.
Und meistens sind wir schlecht beleuchtet, wenn wir uns sehen. Liebe FreundInnen, danke, dass ihr zugehört habt bei der, ich glaube,
124,
aber ich sag's jetzt mal, das ist, glaube ich, die beste Folge, die wir je gemacht haben. Ich glaube, es ist unsere beste Folge aller Zeiten. Die ist sehr dicht, sie ist nicht überlang. Wir haben die Gefahr des Ausfranzens, sind wir entgegengetreten durch eine nicht ganz so lange Folge wie sonst. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Idee gewesen. Alles war gut. Und nichts tat weh.
Doch, meine Blase.
Dann war es auch das schon wieder. Wir haben doch gerade Pause gemacht.
Ich habe nicht gepinkelt. Minuten.
Warum nicht?
Weil ich nicht musste.
Okay, weißt du, was wir jetzt machen? Das sagen wir nochmal kurz für alle, die sich für unser Privatleben interessieren. Ich würde gerne gleich noch so ein, zwei Rock-Songs mit dir spielen wollen und dann gehen wir Pizza
essen. Wir machen noch Musik?
Ja, noch ein, zwei.
Ja, finde ich geil.
Noch richtige Highlights.
Ist so ein bisschen so leicht angesoffen nochmal Musik machen.
Exakt so ist es.
Wenn man keine Angst haben muss vor dem kritischen Blicken des Mitmusikanten.
Wir machen Pause, du gehst pinkeln. Zwei Songs, Pizza bestellen. Schönen Vatertag
euch allen
zu haben, wünschen wir.
Wir sind eure beleuchteten Brüder, wir sind immer für euch da, wenn ihr euch braucht.
Wenn ihr euch braucht, sind wir für euch da und sagen, bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl.